Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Lorewalker mit Marcel.
Und in dem Maurice.
Hallo, hallo, hallo. Wir hatten eine kleine Pause, aber jetzt sind wir wieder zurück und wir haben uns für die neue oder für die heutige Ausgabe was Neues überlegt oder was heißt was Neues. Wir dachten so, okay, jetzt die letzten Tage, da kam jetzt nicht so der Überhammer, über den wir unbedingt reden müssen. Also gucken wir doch mal, was ihr so an Fragen habt. Und da haben wir uns ein paar Sachen rausgepickt.
Ja, genau. Und zwar haben wir im Discord, jetzt im Discord die Fragen gestellt, dass ihr uns, beziehungsweise dass ihr uns fragen könnt, was auch immer ihr wollt, oder auch Meinungen zu gewissen Lore-Themen. Und natürlich auch hier mit der Aufruf, ihr könnt gerne weiterhin Fragen unter den YouTube-Kommentaren stellen, einfach dort reinschreiben, was ihr wie denkt oder wissen wollt. Auch wenn ihr etwas nicht verstanden habt oder so, wenn es kleinere Dinge sind, können wir sie direkt beantworten oder wir behandeln sie dann hier in diesem Podcast.
Genau, einfach in die YouTube-Kommentare rein, wenn ihr so denkt, ha, ich habe nie verstanden, wie das und das ist oder wie könnte das sein, oder auch wenn ihr eine eigene Hypothese oder Theorie habt zu irgendeinem umstrittenen Thema. Ich finde das immer spannend, auch andere Ansätze zu lesen. Ich gucke zum Beispiel auch sehr, sehr oft ins Reddit rein. Da lese ich nie die Kommentare, aber ich lese gerne die Beiträge. Und
True.
da, weil da auch manchmal einfach Ansätze sind, wo ich mir denke, ah, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Finde das immer spannend.
Ja, man sieht da ja auch manchmal so minimale Dinge, die einem nicht im ersten Blick auffallen manchmal, ne? Und das ist dann schon immer echt cool, wenn mehrere Personen aus anderen Blickwinkeln da drauf gucken und es anders interpretieren vor allem, ne?
Genau, man hat auch also das Ding ist ja auch, die Leute da draußen, die sind ja alle auf unterschiedlichen Stand. So, und dann lesen die irgendein Buch, was irgendwie 15 Jahre alt ist, und dann lesen die da irgendwas, und dann, was wir gar nicht mehr auf dem Schirm hatten zum Beispiel. Und dann bringen die das in eine aktuelle Diskussion wieder mit ein. Dann muss man sich Gedanken machen, hey, wie hängt denn das jetzt zusammen? Oder kann man das überhaupt noch verbinden? Oder ist das jetzt quasi ja überholt und gilt einfach nicht mehr als kanonisch? Und für solche Sachen ist das halt mega wertvoll.
Ja, definitiv. Aber das ist ja cool und das ist das Schöne, was wir mit World of Warcraft haben, mit so einer riesigen Welt und so einer riesigen Geschichtslandschaft dahinter. Derjenige, der alles darüber weiß oder sich wirklich an alles erinnern kann, ich glaube, den gibt's nicht.
Nee, also ich weiß auch nicht, ob das gesund
Ich
wäre.
meine, man könnte ja mal so eine Universität und den, ja, Lehrensucher quasi als Gang anbieten. Das müsste man mal machen, ja.
Ich fände das schon echt witzig, wenn irgendwann eine Uni sagt, so,
Ja.
hey, wir machen, was weiß ich, Literaturwissenschaft und machen irgendwie 2 Semester World of Warcraft
Boah, sehr. Ich wäre
oder
sofort eingeschrieben, definitiv.
so. Wäre
Ich würde auch freiwillig Hausaufgaben machen.
Du, irgendwann könnte das passieren, also so,
Ja.
zumindest Vorlesungsreihen, so Ringvorlesungen, so gibt es zu Tolkien und so gibt es das. Also warum sollte es nicht irgendwann auch zu Warcraft sowas geben?
Ich fand ja schon geil, es gab mal eine Doktorarbeit über Pokémon tatsächlich, über die Geschichte von Pokémon. Dann habe ich mich ein bisschen mehr so dahinter beschäftigt. Und dann habe ich tatsächlich herausgefunden, dass es irgendwo in Europa, ich weiß nicht genau, wo es war, auf jeden Fall jemand eine Doktorarbeit über die Geschichte von World of Warcraft auch gemacht hat, über wie die Geschichte, also das Soziale in der Lore, hat er herausgefiltert und sowas. Ne? Und dann war irgendwas Sozialwissenschaften und sowas. Ich fand das so cool, ne riesige Doktorarbeit darüber und halt so schlüssig und ja, einfach saugeil.
Ja, also ich kenne eine Menge Leute, die auch Geschichte studiert haben, in Osnabrück vor allem. Und da gibt es dann auch immer, die schreiben dann meistens so kleinere Arbeiten. Das geht jetzt nicht unbedingt Richtung Doktorarbeit. Ich glaube, Bachelorarbeiten gibt es ein paar, wo sie sich auch Computerspiele hernehmen, zum Beispiel Assassin's Creed oder Anno,
Ja.
und dann gucken, wie gut der Geschichtsgehalt dort vermittelt wird und wo da vielleicht Unterschiede sind zur realen Vorlage und so weiter.
Ja, da sieht man mal, wie die Gaming-Welt und die ganzen Spiele uns ja doch immer mehr prägen und so das ja allgemeine ein bisschen umwerfen. Finde ich voll cool. Also, warum nicht? Ich meine, wir
Ja,
verbringen eine
klar.
Menge Zeit damit, ne? So ist es nicht.
Ja, also das gehört ja dazu, ne? So nervig, dass man das vielleicht in der Schule auch findet, manche zumindest, so Texte interpretieren und so, aber im Grunde genommen gehört das ja dazu, dass wir irgendwie Kultur verarbeiten und interpretieren und darüber Sachen versuchen zu vermitteln. Das muss nicht immer die hohe Kunst sein, das kann auch manchmal belangloses Zeug sein.
Ja, klar, warum nicht? Ne? Aber ja, da haben wir ja eben ein richtig schönes Universum hier vor uns. Was man halt auch an manchen Stellen, dafür liebe ich ja auch World of Warcraft, dass es nicht so ein D&D-Game ist, PvP oder sowas mit vorgefertigten Regelwerken, sondern du kannst hier viel interpretieren, spekulieren, auslegen. Und das ist eben das Schöne, glaube ich, an World of Warcraft, an der Geschichte dahinter, dass sie einem so viel Freiheit lässt, die Fantasie doch noch laufen zu lassen, aber trotzdem einen Faden halt beinhaltet. Das ist wirklich cool.
Ja, ist auch relativ einzigartig, soweit ich weiß. Weil, also Fantasy ist meistens so, dass der Autor eine Fantasie hat und er erzählt dir die. Aber im WoW ist es nicht nur das, sondern WoW hast du seit, ich glaube, mindestens seit Legion eigentlich schon noch davor gab es diese Elemente. Man könnte sogar sagen, davor war es noch krasser, aber da kann man sich jetzt groß drüber streiten. Das geht, glaube ich, auch sehr viel in die Theorie von Erzählung. Aber in WoW hast du stets die Möglichkeit, die Ereignisse zu deuten, weil es gibt keinen Erzähler oder sehr selten gibt es einen Erzähler. Also du hast normalerweise in Geschichten ja diesen allwissenden Erzähler, der dir sagt, wie es aussieht. Und das hast du in der Warcraft-Welt in der Regel nicht.
Ja, genau. Und vor allem dann auch wie es jetzt weil du Legion ansprichst, ab da wurde dann ja auch angefangen, mehr oder weniger Allianz hat diese Art der Erzählung und Horde hat diese Art der Erzählung und dann gibt's vielleicht noch eine allgemeingültige Erzählung von irgendeinem neutralen Volk. Und das ist ja besonders cool, dass du halt diese unterschiedlichen Perspektiven, gerade wenn wir jetzt in Battle for Azeroth drauf gehen, das rund um Sylvanas alles, ne? Loyalistentum und all sowas. Das ist so cool, weil es einfach diese unterschiedlichen Ansichtspunkte und Interpretationen einfach offen lässt und man sich ja mehr oder weniger da reinfühlen kann.
Es hat auch so Parallelen zur echten Welt, sag ich jetzt mal. Ne? Also in der realen Welt ist halt auch so, du weißt nie alles. Du weißt nie hundertprozentig, wie die Welt funktioniert, in der du lebst. Du weißt nie hundertprozentig, wie die Geschichte da lief. Du hast unterschiedliche Perspektiven und natürlich verdichten sich manchmal auch Evidenzen und dann hast du irgendwann eine schlüssige Theorie. Aber es ist halt sehr interessant, weil im Grunde genommen machen wir eine Lore oder so Lore-Spekulationen funktionieren ähnlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir wissenschaftlich arbeiten, das wäre zu viel gesagt, aber es gibt auf jeden Fall Parallelen in der Vorgehensweise.
Ich meine, wenn ich mir jetzt, ich gucke ja sehr viel an Lash, wie man hier weiß, und wenn ich dann so sehe, wie er sich manche Bilder oder sowas, gerade astronomiemäßig oder generell Forscherastronomie, sich manche Bilder ansehen und diese dann interpretieren. Nichts anderes mache ich, wenn ich irgendein Leak-Bild oder sonstiges sehe oder ein Video mit World of Warcraft. Ich nehme es Stück für Stück auseinander, gucke dort, wo sind die Hinweise, wo ist dies, das, jenes und ziehe die Parallelen zu anderen Geschehnissen, um dann eben, also eigentlich schon, ja, wir analysieren ziemlich krass in der Lore, glaube ich, in World of Warcraft.
Was aber wir schießen da, glaube ich, auch. Genau, ich glaube, wir schießen manchmal auch übers Ziel hinaus. Ja. Ne? Also, aber das ist okay, weil dann scheitert halt die ein oder andere Theorie oder Spekulation. Das ist nicht so schlimm, weil es geht nicht unbedingt, zumindest mir geht es nicht darum, dass ich mich hinterher hinstellen kann und sagen kann, ha, habe ich recht gehabt. Auch wenn ich den Moment genieße, wenn es so ist. Aber im Wesentlichen geht es mir darum, dass das Spekulieren an und für sich ja Spaß macht.
Ja, definitiv. Also ich meine, das Spekulieren finde ich auch mit eins der interessantesten Aspekte in der Lore, weil sie eben so viel Spekulation offen lässt. Und auch selbst wenn wir dann, und ich glaube manchmal, jetzt im größten Teil schießen wir echt gut drüber hinaus, so wenn wir da so an gewisse Schwerter und sowas denken. Aber es ist ja, es zeigt ja halt einfach auf, wie viel Fantasie du freien Lauf lassen kannst in dieser Welt. Und das ist halt, ja, was das Ganze ausmacht für mich. Warum ich, glaube ich, auch diese Geschichte so feiere und so aufsauge und versuche, alles zu wissen und zu finden und so. Ja, das ist cool. Das ist wirklich cool.
Ja. Und ich glaube, dass das auch eine extrem krasse Stärke ist. Also es gibt auch Leute, für die das eine Schwäche sein kann. Ich glaube, es ist sehr typabhängig. So, ne? Ich glaube, es gibt auch Menschen, die quasi eine fertige Geschichte mit definierten Inhalten haben wollen. Und das war's.
Ja.
Damit sie wissen, woran sie sind. Aber ich glaube, es ist auch eine Stärke, dass du halt diesen Spielraum hast, weil dadurch hast du ein Potenzial, dich viel, viel stärker in diese Welt hineinzudenken, hineinzufühlen und dich zu identifizieren. Also dadurch, dass du von dir selbst was geben musst, durch deine Interpretation, bist du auch ein Teil dessen. Also das, was halt extrem gut ist für ein im Kern Rollenspiel.
Ja, und da, gerade das finde ich sogar zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut. Ich kann ja als Untoter meine Ansichten und meine Philosophie, Fantasie oder sowas haben, die vielleicht gar nicht so richtig stimmen mit World of Warcraft, was weiß ich, wie ich etwas finde, wie ich etwas lebe, wie ich etwas spiele. Dabei ist es vielleicht ganz anders, aber dieses Volk sieht es eben so, oder wir haben diese Freiheit, es so zu machen und sich so ein bisschen ja abseits der Geschichte zu lang zu hangeln, um eben genau diese Ansicht ausleben zu können in diesem Spiel. Und das ist, finde ich, sehr einzigartig.
Das Witzige ist ja, das passiert ja auch innerhalb der WoW-Welt. Also auch ein Khadgar oder ein Brang Bronzebar zum Beispiel oder auch ein Velen und so, die haben alle ihre eigenen Sichtweisen und die haben nicht immer recht. Also manchmal stellt sich dann heraus, dass ihre Theorien oder ihre Ansätze nicht korrekt sind oder sie wissen manchmal nicht, warum das überhaupt so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben.
Genau. Und das, ja, ja, das ist cool. Also das ist World of Warcraft. Wir haben jetzt gerade mal eben kurz in 10 Minuten erklärt, was ist World of Warcraft.
Ja, warum denn nicht, ne?
Ja, aber das ist gut, das macht das Spiel aus, ja. Das ist toll. Ja. Und ich glaube, das ist auch das mit eins der, ja, i-Tüpfelchen oder eins der Rezeptpunkte, warum WoW gerade in dieser so lebendigen Landschaft, in diesem mit immer wieder Erweiterungen und Content und sowas, so krass sich etablieren konnte, weil es für jeden halt einfach etwas bietet. Wirklich für jeden ist irgendwie was dabei, wo man sich selbst mit identifizieren kann oder sich hineinfühlen kann. Das ist cool.
Ja, auf jeden Fall. So, aber jetzt haben wir genug geschwafelt.
Fragen.
wir können es mal Nägel mit Köpfen machen, würde ich sagen, und in die Fragen gehen.
Fangen wir mit der ersten Frage an. Die kommt von Raelia Laubwind. Ich hoffe, ich habe es Raelia falsch ausgesprochen, mit Sicherheit. Wenn ich eine Frage stelle, dann gibt es auf diese wohl kaum eine Antwort, denn wie wir wissen, sind die Mondbrunnen Arkan in ihrer Basis. Aber wie vereinbart man das mit dem Verbot der arkanen Magie der Nachtelfen?
Ja, die Mondbrunnen, ne? Das ist so eine Geschichte.
Du. Oh ja.
Also allererst, was sind überhaupt Mondbrunnen? Also Mondbrunnen sind ja die Brunnen der Nachtelfen, die heilende Wirkung haben. Das heißt, man kann darin baden als Nachtelf, oder jeder kann darin baden, nicht nur Nachtelf können darin baden. Und man kann dann geheilt werden, also wenn man zum Beispiel irgendwelche Wunden hat oder ähnliches. Oder man kann auch das Mana auffrischen. So kennen wir Mondbrunnen. Jetzt, was ist das technisch gesehen? Also klar, irgendwie ein Stein, wie sagt man, Gefäß, könnte man sagen. Ja. Gefüllt mit Wasser, aber es ist nicht einfach irgendein Wasser, sondern es ist geheiligtes Wasser. Mhm. Und da fängt es jetzt an, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, was ist das eigentlich genau für ein geheiligtes Wasser? Soweit ich weiß, gibt es zwei Varianten von Mondbrunnen, zumindest zwei, die ich wüsste, vielleicht sogar drei, wobei die einen ein bisschen miteinander zusammenhängen. Und zwar einmal alle möglichen Mondbrunnen, die auf Azeroth sind, und dann noch die Mondbrunnen, die nicht auf Azeroth sind. Soweit ich das auf dem Schirm habe, gibt es zum Beispiel Waters of Draenor im Schattenmondtal, da gibt es nämlich auch einen Mondbrunnen, den man dort auch in der Quest quasi, wie soll man sagen, erbaut.
Oder? Ja, genau, herstellt, ja.
Ja. Und der funktioniert anders als die Mondbrunnen, die wir sonst kennen. Und da fängt es nämlich schon an, dass wir uns halt quasi Gedanken darüber machen müssen, was diesen Mondbrunnen, also was Mondbrunnen überhaupt auszeichnet. Ursprünglich gab es ja den Well of Eternity. Also es gab einen Brunnen der Ewigkeit, der entstanden ist, als Amanthul Yasharash aus Azoth herausgerissen hat und dann blieb eine Wunde übrig, aus der Azeroth blutete. Heutzutage sagen wir da, Azeroth blutete Azerith aus dieser Wunde. Und Azeroth drohte daran zu sterben. Also die Wunde war so krass, Azeroth hätte das beinahe nicht überlebt. Da musste man Mauern um diesen Brunnen bauen oder um diese Wunde bauen und so ist der Brunnen der Ewigkeit entstanden. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann ist der Brunnen kaputt gegangen und Illidan hat Fiolen mit dem Wasser oder dem Azerith entnommen. Und mit diesen Fiolen wurden dann neue Brunnen der Ewigkeit gemacht. Vor allem einer, nämlich der unter dem Baum in Berkial. Mhm. Aber eine andere Fiole ging zum Beispiel zur Errichtung des Sonnenbrunnens. Und jedes Mal, wenn jetzt quasi neuer Brunnen, also neuer Mondbrunnen erschaffen wird, nimmt man wiederum Wasser von dem Brunnen beim Berg Kial. Das heißt, es ist so ein bisschen Verdünnung.
Ja.
Das ist, ne, also so könnte man es vielleicht sagen. Jedes Mal wird da so diese Phiole genommen und dann wird das wieder mit Wasser vermixt und dann einmal ordentlich durchgemischt. Und es wird halt immer weiter verdünnt und vielleicht in noch viel, 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 viel mehr Tausenden von Jahren sind die Nachtelfen an dem Punkt, wo sie quasi nur noch Homöopathie nehmen. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist es im Wesentlichen.
Sehr gut. Und die Segnung.
Genau, ich denke, Segnung die Segnung kommt.
Ja.
Da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir die, ich sag jetzt mal, die reine Faktenlage so ein bisschen verlassen. Hm. Weil jetzt, also aus meiner Sicht oder nach meiner Lesart geht es jetzt darum, was die Nachtelfen daraus machen. Also das ist das, was da technisch passiert, was ich beschrieben habe. Aber die Nachtelfen haben ihre Religion, ihre Mythologie und ihre Rituale und so weiter und so fort. Und ob das wirklich notwendig ist, dass die dann da rumbeten und Elun verehren und so weiter, oder ob das technisch gar nicht notwendig wäre, ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt.
Ja, schwierig. Also, ich sag auch, dass es sehr schwierig ist. Ich glaube nicht, dass man es braucht. Wir wissen alle, wie Azerith mittlerweile funktioniert, dank Battle for Azeroth und dem Herrn Diamantenzwerg. Ich denke auch, dass man ich finde nur, was ich irgendwie komisch finde oder was ich widersprüchlich finde. Wir wissen aus dem Buch zum Beispiel Before the Storm, wie Sylvanas sozusagen ja das Azerith zum ersten Mal entdeckt oder auch Anduin das erste Mal Azerith in den Händen hält, wie sie sich ganz viele Fragen beantwortet haben und wie sie viel intelligenter erschienen, kann man das so sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ganz klar sehen konnten, Entscheidungen treffen konnten und so wäre alles besser und das wäre alles besser. Und in dem Mondbrunnen ist es ja aber eher eine heilende, regenerative Sache, ne? Mana auffüllen, Leben auffüllen, Wunden heilen. Also eigentlich schon komplett andere Wirkungsweisen, möchte ich behaupten. Und da ist jetzt so ein bisschen das, wo ich denke, okay, ist das vielleicht, Elun wandelt eben dieses, ja, Arkane, dieses Azerith, in etwas um, was heilt. Also sie nimmt die reine Macht, die Azerith hat. Wir wissen, Azerith hat eine mächtige Macht. Das ist sehr stark. Das ist eigentlich der Antrieb für alles in unserem Kosmos. Und sie wandelt es um. Sie hat vielleicht die Möglichkeit, das umzuwandeln. Was dann halt auch, in der Frage wurde ja gefragt, wegen dem Verbot der arkanen Magie, dieses eben umschiffen würde. Weil sie nehmen ja dann in der Theorie keine arkane Magie mehr, sondern das ist halt, ja, Wasser von Elun.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das stimmt, mit dass Elun da eine Rolle spielt, also tatsächlich eine Rolle. Es gibt da, wie gesagt, es gibt diese zwei Lesarten. Die erste Möglichkeit ist, Elun hat damit nichts zu tun. So, die Nachtelfen denken, sie wäre das, aber das ist halt ihre Religion und in Wirklichkeit hat Elun damit einfach nichts zu tun. So, das wäre eine Möglichkeit. Möglichkeit zwei ist, Elun hat damit doch irgendwas zu tun. Oder zumindest ihre Auswirkungen, Folgewirkungen übers Druidentum oder irgendwie so, dass das quasi Naturmagie ist, dass das Azerith genutzt wird, um über Naturmagie irgendwie heilende Wirkungen zu erzielen oder ähnliches. Sowas in der Richtung. Das zum einen. Zum anderen jetzt die Sache mit dem Arkan und der Verbot der Arkanmagie. Da bin ich mir relativ sicher, dass das quasi in der Lesart der Nachtelfen keine arkane Magie ist. Unabhängig davon, ob es das ist oder nicht. Weil wir haben diese Außenperspektive. Wir haben dieses, wir wissen, es gibt 6 kosmische Mächte und da gibt's Vertreter und so weiter und so fort. In Character ist das nicht alles immer so klar wie für uns als Spieler oder als Leser oder was auch immer. Und in Character raffen die unter Umständen nicht, was die da tun und warum das funktioniert. Also, ob das überhaupt arkane Magie ist oder wenn es das ist, in welcher Form. Weil arkane Magie ist auch so ein leichtes Mysterium, weil je nachdem, also es gibt diese reine arkane Magie, es gibt arkane Magie im Sinne von Bändigung von Elementen. Es gibt auch dann die Idee, ob jetzt zum Beispiel Titanen grundsätzlich arkane Magie wirken. Aber das gibt dann auch wieder Widersprüche, zum Beispiel mit Eona, weil Eona ja dann irgendwie offenbar Naturmagie wirkt. was sehr nah wieder an Elune dran wäre. Ja. Ich glaube, vor diesem Hintergrund, ich bezweifle, dass die Nachtelfen das so interpretieren. Also vielleicht tun sie das mittlerweile, weil sie dazugelernt haben und das mittlerweile so verstehen. Aber in ihrem Selbstverständnis nennen diejenigen, die das ja auch machen, also die Priester, die sehen sich als Priesterschaft von Elune.
Genau.
Mit einem Ritus. Die sehen sich nicht als Magier. Das sind nicht die Magier von Elune, sondern es ist die Priesterschaft von Elune.
Vor allem, die sehen sich ja auch als, als Mondpriester. Sie nennen sich ja auch explizit Mondpriester. Das Einzige, was dagegen spricht jetzt gerade eben, ist Illidan, Warcraft 3, Magier, der extra auch explizit in irgendeiner Quest, glaube ich, in Warcraft 3 war es, explizit einen Mondbrunnen aufsucht, um sein arkanes Level zu erhöhen. Wie auch immer. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, das schießt mir gerade so in den Kopf. Aber ich denke trotzdem, dass er auch daran glaubt, dass es einfach Elunes Power ist, die ihm sein, ja, Arcanes irgendwie konzentrierter machen oder keine Ahnung. Aber ich denke auch, dass wir wissen ja auch mittlerweile, bei den Nachtelfen sind ja auch die Chandralar wieder erlaubt. Die benutzen Arcane-Magie, sie waren ja erst, ja, Ausgestoßene und sind jetzt wieder bei der Allianz mit dabei. Deswegen gibt es ja bei den Nachtelfen auch Magier mittlerweile. Von daher denke ich genauso wie du, dass sie ja dazugelernt haben und es vorher gar nicht wussten, sondern wirklich dachten, ja, das ist halt heiliges Wasser, es ist halt Globuli von Elune und das funktioniert. Das ist alles cool, das kann man so nehmen.
Ja, so in dieser Richtung würde ich das auch sehen.
Ja.
Grundsätzlich ist das ja sowieso so ein Mysterium mit Elune und dem Brunnen der Ewigkeit, weil nach der Erklärung, die ich gerade gemacht habe, wie der entstanden ist, ist das Azerith, es ist Azoth. Was hat Elune damit zu tun? So. Und da gibt es halt diese andere Verbindung und die finde ich ganz interessant, nämlich dieser Brunnen in Waters of Draenor. Dieser Mondbrunnen ist anders als die anderen, die ich gerade erzählt habe. Der entsteht, weil ein Gestein, ein Meteorit gefunden wird, der von dem Mond von Draenor stammt. Ja? Also irgendwas ist passiert, wahrscheinlich so ein anderer Meteorit auf den Mond gekracht und dann ist ein Splitter quasi auf Draenor gefallen. Und mit diesem Artefakt, mit diesem Mondartefakt wird dann dieser Brunnen da entsprechend geweiht und so weiter und so fort. Das heißt, hier gibt es eine direkte Verbindung, eindeutig zum Mond. Und es wird sowieso oft spekuliert, ob die beiden Monde von Draenor die gleiche Monde sind, wie Azoth hat. Man große Fragezeichen dran stellen kann, wie das astronomisch funktioniert. aber hier haben wir diese Verbindung, die wir bei dem Brunnen der Ewigkeit nicht so direkt haben. Es sei denn, uns haben die Titanen nicht so die ganze Wahrheit erzählt, mit Amanful hat Yasharash daraus gerippt, sondern wer weiß, vielleicht hat Elune dabei geholfen, musste einen Teil ihrer selbst geben oder so. Und deswegen ist vielleicht auch ein Teil ihrer Magie oder so in diesem Brunnen.
Ja, man hat einen Mond genommen und reingestopft, um die Wunde zu stopfen. Ne? Das kann ja auch genommen. Also den Mond einfach da reinstecken. Ne? Ich meine, wäre für so ein Amantul von der Größe ja kein Problem, sich den Mond einfach an Azeroth zu schnappen und da reinzudrücken.
Ja, oder, also ganz verrückte Idee, weil mir die gerade einfällt, vielleicht ist der, ich bin mir nicht sicher, da müsste man jetzt genau in die Bücher reingucken, aber könnte es nicht sein, dass die beiden Monde entstanden sind, als Amanful Yasharash rausgezogen hat?
Boah. Also im Ernst, klingt krass schlüssig gerade. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Erwähnung der Monde vorher gibt. Ich meine, das ist ja auch ziemlich early Azeroth, wo das passiert ist. Also ich glaube nicht, dass wir irgendeine Erwähnung haben der Monde vorher. Das natürlich eine coole Sache wäre auf jeden Fall.
Ja, vielleicht hat das, also vielleicht ist da der Zusammenhang zum Mond.
Denkt dran, ihr habt es hier zuerst gehört.
Ja, ihr habt es hier zuerst gehört.
Ja, gut. Aber ich glaube, so ganz abschließend, solange wir wahrscheinlich jetzt mit Dragonflight dann ein bisschen mehr über Elune irgendwann mal erfahren, ich glaube, so ganz zumachen kann man dieses Kapitel einfach noch nicht, weil wir da einfach diesen Schlüsselpunkt, Zusammenhang Mondbrin und Elune, hat sie wirklich was damit zu tun oder nicht, das wissen werden wir halt einfach noch nicht wissen oder wissen wir jetzt gerade noch nicht.
Ja.
Schade leider.
Genau.
Aber wie gesagt, ich denke, sie gehen wegen dem Verbot einfach damit oben, weil ja, es ist halt von Elune geheiligt und dann ist es nicht mehr Arkan, sondern es ist Mond.
Genau.
Und dann, richtig, damit passt das. Für mich, fände ich.
Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen verlogen. Würde mich jetzt auch nicht wundern, dass die Nachtelfen vielleicht auch manchmal ein bisschen scheinheilig sind.
Ja, natürlich. Ist ja in vielen Religionen, was heißt nicht unbedingt verlogen, das möchte ich jetzt nicht sagen, nicht jemanden auf den Schlips treten möchten, aber man biegt sich manchmal ja vielleicht schon etwas mythologisch zurecht, damit es halt irgendwie passt, ne? Thor schmeißt Blitze. Na, wir wissen, Blitze kommen aus einem Gewitter, ne? Also, naja, das ist halt so. Gut, kommen wir dann, würde ich sagen, zur nächsten Frage. Und zwar, Chrisselnator fragt, erstens, was haltet ihr vom Dunkelmond-Jahrmarkt aus Lore-Perspektive? Wie seht ihr Charakter wie Sillas Dunkelmond oder andere Charaktere des Jahrmarkts, wie zum Beispiel Sage, dem Gnoll-Wahrsager, oder Carrie, die ja im Legends-Manga ihre eigene Story hat? Wo denkt ihr, könnte die Dunkelmond-Insel auf der Karte liegen, wenn sie überhaupt auf der uns bekannten Welt ist? Ich denke mal, bleiben wir bei der ersten erstmal. Also ich glaube, das ist komplett out of context überhaupt und einfach nur Spaß nebenbei und hat überhaupt keinerlei oder kaum Verknüpfungen, egal wie sehr sie auch mal einen Sillas mit irgendwie Ensoft zusammenbringen oder sowas. Ich glaube, die Dunkelmond-Jahrmarkt-Insel soll genau das sein, was sie gerade so widerspiegelt, und zwar ein völlig verrückter Ort, an dem man so ein paar Easter Eggs, ein bisschen Spaß und sowas und ein bisschen Verarsche für Lore-Nerds reinpacken kann und dass sich alle mal ein bisschen darüber scheckig lachen, und das ist. Ich glaube, sie befindet sich auch nicht auf Azeroth. Aber ich glaube, gerade der Wahrsager, Gnoll-Wahrsager, das soll alles so ein bisschen das extrem Mythische noch hervorrufen. Und wir werden niemals, glaube ich, konkrete Sachen haben, dass das in der Lore hinzugefügt ist.
Ja, also ich habe, ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so hundertprozentig, habe ich alles vor Augen, was den Dunkelmond-Jahrmarkt angeht. Nichtsdestotrotz, ich habe mir jetzt noch mal so ein bisschen ein paar Sachen angeschaut, um noch mal auch schlau auf diese Frage antworten zu können. Also grundsätzlich stimme ich dir erstmal zu. Ich glaube auch, der Dunkelmond-Jahrmarkt ist eher so eine Fun-Attraktion. Ne? Das ist so ein bisschen nach dem Motto, hey, Blizzard überlegt sich irgendwas, das so ein wiederholendes Ereignis ist, wo die Spieler halt Quatsch machen können. Und das muss halt irgendein Setting haben, und da haben sie sich ein Setting dazu überlegt. Das ist quasi kein Lore-driven Content, sondern Gameplay-driven. Nichtsdestotrotz muss das sich ja irgendwie in die Welt einfügen und so weiter. Und da gibt es halt den namensgebenden Charakter Sillas Dunkelmond, der auch den Namen Dunkelmond-Jahrmarkt verkörpert oder gegeben hat. Genauso wie den Namen gegeben hat für die Dunkelmond-Insel. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, ist diese Insel auf Azeroth und was hat es damit alles so auf sich? Ich glaube, also als ich mir das alles nochmal so durchgelesen habe oder überflogen habe heute, für mich gibt es zwei Lesarten davon. Die erste ist, das ist einfach nur ein geldgieriger Typ und der hat halt kluge Business-Ideen und hintergeht den einen oder anderen Charakter, den tötet er dann, und dann hast du viele so kleine Geschichten, wie die halt sich gegenseitig businesstechnisch übers Ohr hauen. So ein bisschen Goblin-Style-Geschichte oder auch vielleicht auch ein bisschen Gnome. Und das ist es im Wesentlichen. Die andere Lesart ist, dass das ein bisschen verrückter ist. Und zwar, es heißt zum Beispiel, dass er einen Deal eingegangen sei oder Geschäfte eingegangen sei, über die er gar nicht sprechen will. Und dann seien diese Dunkelmondinsel entstanden. Und es gibt ja diese Bezüge zu den alten Göttern. Wenn man jetzt ganz wild sein will, insbesondere weil wir auch mal diese beobachtenden Augen haben in den Dunkelmond-Jahrmarkt, dann ist die Dunkelmondinsel nicht einfach irgendwo auf dem großen See auf Azeroth und das war's, sondern die ist Teil von Nyalotha. Ja, also Nyalotha ist so die Vision der alten Götter von wie Azeroth sein sollte. Und das ist halt so eine Insel, da sind zwar keine so krass viele Diener oder so von den alten Göttern oder so, aber es ist trotzdem eine Vision von Spaß, wie sie die alten Götter haben würden oder so.
Ja, auch andersrum kann man es ja sehen, so ein Vorgaukeln der Matrix. Sie analysieren uns, während wir auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt sind, weil wir dort in ihrer Ebene oder was auch immer sind. Das heißt, sie können uns analysieren, sie finden heraus, was beschäftigt uns, wo kann man vielleicht Intrigen reinschmiegen. Beim Saufen auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt erfährt man nun mal von einem General aus der Allianz, wo gerade die Armee steht oder so. Das heißt, man kann dort sehr leicht Spione integrieren und. Wenn man jetzt wirklich lore-konform da reinpackt, dann würde ich genau so denken, dass das in Nyalotha ist und die, ja, alten Götter uns eine Art Matrix aufzwängen. Wir haben Spaß, wir lassen uns aus und sie können uns infiltrieren oder ja, durchleuchten, uns Ideen in den Kopf pflanzen. Ja, sowas.
Aber genau. Ja. Sowas in der Richtung auf jeden Fall. Falls es auf Azoth sonst lokalisiert sein sollte, beziehungsweise auch in Yalotha müsste es ja irgendwie lokalisiert sein, aber da gibt es unterschiedliche Ansätze, habe ich gelesen. Grundsätzlich auf dem großen Meer, das geht wohl einigermaßen sicher aus irgendwelchen Texten hervor. Aber die Frage ist natürlich, wo, weil das große Meer ist halt groß.
Quatsch.
ja. Es gab lange Zeit verschiedene Überlegungen, dass das zwischen dem Mahlstrom und Nordend sein sollte. In Wesentlichen, weil auf dem Dunkelmondinsel auch ein Tuska ist. Der muss ja erstens irgendwie hingekommen sein. Und zweitens hieß es lange Zeit, die können nicht so lange weit weg von ihrer normalen Klimaregion überleben, weil die halt daran angepasst sind und so. In Cataclysm gibt es aber irgendeinen Hinweis, dass das südlich vom Mahlstrom liegen soll. So ganz genau wissen wir es nicht. Wie gesagt, ich halte da, also wahrscheinlich ist das nicht genau definiert und vielleicht hat sich da auch nie jemand so hundertprozentig Gedanken bei Blizzard drüber gemacht, wo die jetzt liegen soll.
Ja.
Ich finde die Idee mit, die ist halt irgendwo auf dem großen Meer aus einem Teil von Nyalotha eigentlich ganz spannend. Das wird nämlich auch dann schlüssig sein, warum wir da mit Portalen hinkommen und nicht mit einem Schiff oder so.
Genau. Ja, ich finde es könnte was noch Spannendes sein und vielleicht wird es irgendwann mal wirklich ja, zur Lore wichtig, aber ich glaube, es ist momentan, es ist einfach, geht dort hin, hab Spaß. Und das ist ja auch gut so.
Ja, genau. Also im Wesentlichen ist es das, ne? Also der Deal wäre dann quasi, dass Silas Dunkelmond bekommt von den alten Göttern halt einen Schauplatz für seinen Dunkelmond-Jahrmarkt. Ne? Also er profitiert davon in Hinsicht auf einer Location, die er nur für sich hat und die er dann benutzen kann, um damit Geld zu verdienen. Und für die alten Götter machen das, um an Informationen zu kommen oder um zu manipulieren.
Ja, genau. Ja, gehen wir zur nächsten. Auch von ihm. Und zwar, habt ihr einen Lieblingscharakter, der eurer Meinung nach zu wenig oder gar keine Screentime in-game hat? Egal ob generell oder nur für einige Spieler zugänglich via Klassenquest oder Ordenshalle. Magst du zuerst? Bestimmt ein Untoter. Ja. Sylvanas?
mittlerweile Untoter. Also Sylvanas hatte sehr viel Screentime, da kann man sich nicht beschweren. Nee, aber es gibt einen Charakter, der schon relativ wenig Screentime hat. Also es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was man jetzt als viel oder wenig bezeichnet, aber ich würde mir viel, viel mehr wünschen. Und zwar Sully Weißsträhne, die Hochinquisitorin war im Scharlachroten Kreuzzug und grundsätzlich ein extrem mächtiger Charakter, vielleicht sogar einer der mächtigsten Priester, die es überhaupt gegeben hat, weil sie einer der wenigen Priester ist, die kanonisch in der Lage gewesen ist, Menschen wiederzubeleben. Klingt erstmal nach nicht viel, aber wenn man wirklich mal nach Belegen dafür sucht, dass ein Charakter einen anderen Charakter wirklich wiederbelebt hat und nicht im Sinne von Nekromantie, sondern im Sinne von du lebst wieder, dann haben wir super wenige Beispiele dafür.
Ja.
Wir kennen Anduin aus dem tollen Cinematic, deswegen war das ja auch so ein Riesending. Aber Sully Weißsträhne ist einer der wenigen Charaktere, die das auch gemacht hat. Das heißt, die hat ein richtig hohes Potenzial, was heilige Magie angeht.
Extrem Fanatismus auch dahinter, ja.
Genau, extremer Fanatismus. Sie muss ihre eigenen Eltern umbringen und all so ein Shit. Also krasse Geschichte. Und ich mag sie sehr, sehr gerne. Also sie ist jetzt einer der vier Reiter bei der bei den Rittern der Schwarzen Klinge, genau. Und wenn sie Auftritte hat, also sie hat die Kurzgeschichte, wir reiten aus, und sie hatte in Shadowlands quasi Auftritte, wo sie auch uns begleitet im Raid und so, aber die sagt da, glaube ich, gar nichts, oder wenn überhaupt eine Sprechblase oder so.
Auch in dem Wir reiten aus hat sie ja eigentlich, wenn sie spricht, das ist cool, sie ist ziemlich cool geschrieben, aber als wenig.
Genau, sehr, sehr wenig. Und ich mag aber jedes Mal, wenn, was du meinst, jedes Mal, wenn sie was sagt, das ist cool, weil sie ist ein extrem sarkastischer und zynischer Charakter. Also wahrscheinlich auch wegen ihrer Geschichte. Die muss in Zynismus verfallen, damit die das überhaupt alles ertragen kann, so.
Ja, vor allem, genau. Also als, ich meine, dieser Gedankengang als extremst oder einer der extremsten Fanatisten des Scharlachroten Kreuzzug gegen die Untoten als Todesritter zu enden, ist halt, geil.
Ja, das geil, ist halt so die Ironie der Geschichte einfach. Also, das ist ja krass. Und sie hat halt obwohl sie so, ja, ich will jetzt nicht sagen, sie ist die wichtigste, also sie ist nicht mega der wichtige Charakter, aber sie ist schon, zumindest aus Sicht der Untoten und ich würde auch sagen, aus Sicht der Menschen, ein mindestens mittelwichtiger Charakter. Und dafür gibt's im Spiel super wenig Screentime. Also ich würde mir wünschen, dass sie gerne mal ein paar mehr Audio-Files bekommt, damit wir ihre Jokes auch mal quasi im Spiel haben und nicht nur irgendwo in der Kurzgeschichte zum Beispiel.
Ja, kann ich völlig, also da kann ich nicht nachvollziehen, ja. Ich habe ich kann mich nicht wirklich auf etwas festlegen, das ist mein Problem. Als erstes würde ich fast sagen, Hocharcanist Savor. Das ist der Hocharcanist der Untoten. Den treffen wir das zum Beispiel in Dalaran Nordend, steht er. Ist so der PvP-Anführer der Untoten. Ist aber einer der stärksten Arkanisten tatsächlich der Untoten auch. Mhm. War früher mal im Rat der Dalaranen, ne? Als Mensch noch natürlich. Und hat eigentlich überhaupt nicht, also wir wissen aus manche Perspektiven damals so raus, dass er anscheinend sehr mächtig ist, sehr stark ist, sehr loyal ist und alles, aber hat kaum Screentime, gar nichts. Also eigentlich kennt man ihn im Spiel überhaupt nicht. Er steht da und fertig ist. Der ist aber ein ziemlich
cooler. Wo steht der, meintest du?
In Dalaran, wenn du auf der Hordenseite, also Dalaran, Wrath of the Lich King, anstatt unten zur Taverne, wenn du nach oben gehst, wo du zu 1000 Winter das Portal hattest und die PvP-Händler.
Ah, okay.
Da steht der direkt in diesem Bogen, steht der drin. Ich glaube, in Classic sieht man ihn sogar in Unterstadt irgendwo. Ich weiß es nicht mehr. Und er hat halt ein bisschen in Büchern, kann man nach ihm nachlesen. Aber ganz wenig. Aber der ist so einer, das wäre so ein, mir fehlt noch so ein gewisser Arkanist bei den Untoten. Ich meine, klar, Wächter Tieres Fallen, da haben wir jetzt genügend gehabt und sowas. Aber der ist cool. Da würde ich gern. Aber ansonsten, um mal so einen richtigen Charakter zu fassen, den man auch vielleicht kennt und wo man, der schon mal zumindest ein bisschen hatte, würde ich sagen, Aeta Stoneasher.
Oh ja, stimmt.
Ist ein sehr interessanter und wird jetzt gerade auch wieder mal ein bisschen aufgebaut, ne, wenn man so die Geschichte rund um Legion, gerade mit Sylvanas und sowas, mit Lord Remar und so, der wird ja immer so belächelt, Aetas, ne? Ja, komm, wir schicken dich nach Dalaran, weil du bist der Einzige, der wirklich dahin will. Der Rest von uns will da ja gar nicht hin. Du willst aber dahin, dann geh auch von mir aus. Und
ja,
der ist halt eigentlich immer so runtergeredet, obwohl er doch mittlerweile, ich sag mal, erwachsen geworden ist.
Ja, klar.
Und coole Entscheidung eigentlich trifft und auch bewusst, sehr bewusster Charakter geworden ist. Natürlich mit Jaina auch einen ziemlich heftigen Shit hinter sich hat mit der Säuberung von Dalaran. Und sich trotzdem ja wieder nach Dalaran reingekämpft hat. Sau cool, aber da fehlt irgendwie ein bisschen was, finde ich.
Stimmt, ja. Der hat auch jetzt schon lange keinen Auftritt mehr gehabt, oder?
Der letzte war ein Legion, ja. Oder?
Ja, müsste stimmen. Also ich wüsste nicht, dass er danach, ich glaube in Battle for Azeroth kann ich mich nicht erinnern, dass er irgendwo mal stand.
Nee, ein Legion hatte er halt, ne? Klar, mit Dalaran natürlich.
Ja.
Ja. Ja. Aber das war's
ja auch
schon wieder großartig.
Genau, er gehörte natürlich zur Halle des Wächters, also für die Magier und so weiter, ein Legion. Zumindest war er dort. Weiß gar nicht. Ich glaube, man hat ihn auch als Dings bekommen.
Als Begleiter.
Als Begleiter, als Follower für den Mission Table, richtig.
Genau.
Es ist auf jeden Fall ein cooler Charakter. Bei dem ersten, den du genannt hattest, dem Untoten, da ist mir noch wieder eingefallen, dass im Startgebiet in Tiresfall, da gibt es ja diesen See da oben.
Ich weiß gar nicht. Wo die Feen
da sind. Genau, wo auch der Angellehrer steht. Da gibt's einen Typen, da gibt's eine Quest, da läuft man von dem nach Undercity und zurück oder so, da gibt man nur einen Brief. Und aus der Quest geht halt hervor, dass das ein Lich ist. Und dass es vermutlich einer der mächtigsten Untoten überhaupt ist, aber der quasi die Entscheidung getroffen hat, dass er einfach nicht partizipieren will. Er ist einfach so, ja, kein Bock.
Aber bei dem See, also genau, nicht bei dem Feendrachen, sondern bei dem rechts, bei dem See zwischen Kloster und Brill.
Genau.
Ja, genau, das soll einer der mächtigsten sein, ja.
Ja, es gibt so einige, glaube ich, Untote, die das ist ja so, auch gehört ja auch zur Story der Untoten, dass die quasi mit ihrem freien Willen sehr unterschiedliche Dinge anfangen. Also manche wollen vielleicht irgendwie nicht, wollten vielleicht Sylvanas nicht dienen. Vielleicht kommen die jetzt, wo Sylvanas weg ist, hervor und sind vielleicht mit einer neuen Politik zufrieden oder so.
Ja, wäre spannend, weil ja, die Geschichte der Untoten, die hat sehr vieles, wie ich finde, was noch erzählt gehört. Gerade auch, wenn ich so Aethas spreche, der ja auch noch eine starke Verbindung mit den Untoten hat, auch mit, ne, gerade Klassenhalle, Magier, Dalaran und sowas. Wächter oder Rat der Tirisfalen natürlich auch. Da ist sehr viel Arcanis und ich wünschte ihm wirklich einen Platz eigentlich im Rat. Also er könnte für mich Khadga ersetzen. Im Rat zumindest. Ne, jetzt nicht als Wächter oder sowas. Khadga weil, ersetzen. Nein. Nur in diesem Rat. Ne, nur in diesem Rat der Fünf da halt von Dalaran. Nicht als Wächter oder sonst was. Dafür ist er einfach noch zu... Dafür fehlt ihm einfach noch sehr viel. Aber ich finde, er gehört, weil dieser Rat von Dalaran da einfach auch viel zu allianzlastig ist, meiner Meinung nach. ich finde, der gehört da einfach rein, weil er bewiesen hat, dass er auch nicht unbedingt immer nur für die Horde, natürlich ist sein oberstes Ding für Blutelfenhorde, aber er kann auch mal Entscheidungen treffen, die allgemeindienlich sind. Und das ist eben, finde ich, an ihm sehr cool.
Ja, also wäre auf jeden Fall denkbar. Ich würde eher vermuten, dass wenn Khadga tatsächlich das Zeitliche segnet, dass dann wahrscheinlich Jaina
wieder
an seine Stelle
tritt. Aber ich meine, sie hat ja eigentlich eh einen dauerhaften Platz dort, ne? Die muss ja nur mit dem Finger schnippen und Kalegos sagt, ja, klar, komm das rein. Ne? Also.
Aber vielleicht ist Kalegos das Machtvakuum. Also wir wissen halt nicht, was mit Kalegos jetzt passieren wird in Dragonflight. Vielleicht verlässt er Dalaran dauerhaft und dann würde da auch ein Platz frei werden. Ne?
Natürlich, das stimmt, ja. Ja, dann ist noch eine abschließende kritische Frage. Gibt es Red Coons, die ihr absolut blöd findet, die eurer Meinung nach unnötig sind? Bin ja mal gespannt bei dir.
Also über einen werden wir heute noch später reden. ansonsten tatsächlich, also sie hätten das mit dem Kerkermeister lassen sollen. Es tut mir leid, aber ich bin kein Fan von Soval und auch nicht wie Soval viele Ereignisse rekontextualisiert.
Verstehe ich,
Ich hätte das besser gefunden, wenn der nicht eingeführt worden wäre. Oder wenn er eingeführt worden wäre, dass er nicht in so einer krassen Implikation auf nahezu alle kosmisch relevanten Ereignisse verstrickt ist. Das finde ich zu viel.
Es war zu schnell zu viel. Und ohne wirkliche Informationen halt, ne?
Genau. Und ich finde so Wahloch einfach nicht cool. Das kommt auch noch hinzu. Wenn er wenigstens cool wäre, also wenn ich ihn wenigstens mögen würde, so, ne? Dann könnte ich mich damit noch anfreunden, weil ich sagen würde, ja, okay, Rules of Cool, so manchmal drückt man ein Auge zu, wenn was einfach nice ist, aber ich habe auch nicht den Moment, dass ich sage, dass er cool ist. Mittlerweile, also als er seine Form gewechselt hatte in 9.1 am Ende des Raids, da mochte ich ihn ein bisschen mehr vom Optischen jetzt einfach mal, ne?
Als der Kolm sieht halt schon sehr geil aus.
Genau. Als er nur der Glatzkopf war, der One-Liner gedroppt hat, die nicht mal wirklich cool waren. Das ist ja auch so das Ding. So. Ja. Du hast einen Charakter, der sich dadurch definiert, dass er One-Liner von sich gibt, ne? Also ein Satz, der super kurz ist, that's it. Mehr sagt er nicht. Und dann, weiß ich nicht, viele Quests, Stunden später sagt er nochmal einen Satz und davon hast du irgendwie dann am Ende 9 Stück zusammen und das ist alles, was du über den weißt, so. Oder von ihm weißt, sonst reden immer nur Leute über ihn. Dann erwartest du, dass die 9 Sätze oder was die er dann über den gesamten Addon jetzt gesagt hat, dass da
Mic Drop
dass sie, genau, dass sie so richtig reinhauen, dass du dir so denkst, holy shit, so wie vielleicht so einige Flüstereien von Ensof oder so, wo wir bis heute am Rumüberlegen sind und spekulieren sind, was könnte der gemeint haben und sonst was. Bei Soval ist das so wenig. Also da musst du halt, da gab es so 2 Sätze, wo wir so ein bisschen dann rumgedoktert haben mit den Feinen des Designs und was die ersten vor ihm zu verbergen versuchten. Das ist so ein Ding. Aber ansonsten, das ist echt ein bisschen, weiß ich nicht, gefällt mir nicht.
Ja, verstehe ich. Bei mir ist es tatsächlich gar nicht, also ja, ich mag den Kerkermeister jetzt auch nicht so wirklich, kann aber irgendwie mit ihm leben, um das Gesamtgerüst Azeroth Lore irgendwie vielleicht mal hinzubekommen. Ja, es war ziemlich schnell. Also Shadowlands ist sowieso ein Add-on, das hätte sich eigentlich auf 3, 4, 5 Add-ons ziehen müssen, um einfach alles zu erklären, plus Zeref, plus alles Mögliche. Deswegen gehe ich da völlig konform mit dir. Aber an sich ist mein größtes oder meine größte Kritik tatsächlich die Entfernung von Medan.
Der ist mir ja komplett egal.
Ich liebe die Geschichte des Wächters und des Wächterseins in WoW. Und Medivh hat ja so gut wie gar nichts. Also wir haben ja nicht, ich hätte gerne einen laufenden Wächter da und ich wüsste gerne, da ist noch jemand da draußen, weil ich gerade das Arkane ja so übertrieben, ne? Magier, ich sowieso. Und ich hätte gerne da draußen so einen Medan rumrennen, wo ich weiß, boah, wenn der kommt, ne, das ist halt einfach Superman und Iron Man und hast nicht gesehen in einem Captain America und dann ist halt einfach Feierabend mit, egal wem der kommt, ne, und wenn der böse ist, dann sind wir halt am Arsch. Deswegen hätte ich echt gern so einen Medan gehabt und wir haben uns alle da irgendwie so mal drauf gefreut, ja, irgendwann kommt der und so, und dann kommt Steve dann nur so und sagt, na, Medan gibt's nicht. Alles klar. Ja. Das war so richtig ein Schlag ins, also der erste große Schlag ins Gesicht für mich tatsächlich in World of Warcraft war das Entfernen von Medan.
Ja. Also er hat halt diese Superheldenfigur oder den Aufbau dazu, das werden zu können.
Aber er wäre zu mächtig, da gehe ich konform mit.
Ja, entweder wäre er zu mächtig oder er wäre in gewisser Hinsicht vielleicht unglaubwürdig mächtig. Also das Ding ist halt, wir akzeptieren ja relativ schnell, wenn uns gesagt wird, das ist ein Gott und ein Gott ist mächtig. Mhm. Punkt. So. Muss nicht krass begründet werden. Aber je krasser du einen Menschen aufbläst, desto mehr neigen wir dazu zu sagen, ja, langsam übertreibt ihr es aber ein bisschen so.
Oder das ist bei Medivh ja teilweise schon erreicht, mit den Sachen, die er so halt macht, oder mit Khadgar Jaina-mäßig, ne? Dann wäre ja Medan wäre ja nochmal eine ganze Ecke darüber, ne?
Genau, und da weiß ich nicht, ich glaube, es wäre erzähltechnisch nicht so cool, weil das Problem ist auch, wenn du solche Charaktere hast, wir haben das teilweise auch schon immer dieses Problem, zum Beispiel bei Prophet Velen. Prophet Velen ist eigentlich auch viel zu mächtig und bei Furion auch. Also diese ganzen overpowered Charaktere, weil du denkst dir immer so, warum muss ich das jetzt machen, wenn Prophet Velen mit dem Finger schnipsen müsste, so. Ist so. Verstehst du? Das ist so, das ist immer so ein Bruch. Je mehr du diese overpowered Charaktere hast, desto mehr droht die Glaubwürdigkeit der Geschichte zu kippen. So.
Bin ich völlig dabei. Deswegen verstehe ich auch, dass ein Medan sehr schwer, gerade wenn wir schon wissen, was mit Equin, ne? Gerade wenn jetzt die Arkan-Magier unter euch die Quest in Legion gemacht haben für die Arkan-Waffe der Magier, dann wissen sie schon, wie krass mächtig Equin war. Und zwar über allem einfach so mächtig, und dann weiß man einfach, wie krank Medan sein müsste, und das geht nicht.
Du brauchtest Sargeras, um Equin zu besiegen. So. Also das mächtigste damals bekannte Wesen des Universums brauchtest du, um diese Magierin zu besiegen. In Anführungsstrichen, weil sie hat gewonnen.
Und vor allem danach ist sie ja sogar noch mächtiger geworden. Sie hat ja danach noch mehr Magie in sich kanalisiert und ist ja noch kranker, krasser geworden. So.
Ja, genau, sie ist dann quasi nur eine Langzeitfolge, war dann nicht so nice. Aber deswegen, ich glaube, das ist auch ähnlich mit das ist auch ähnlich mit Arthas und so gewesen, obwohl Arthas ja viele Leute cool fanden. Auch der wurde, also das ist halt immer das Gleiche, so, du baust halt diese Charaktere auf, irgendwann sind die so riesig, dass man weiß, shit, die sind so mächtig, wir müssen die jetzt zu Fall bringen, ansonsten wird die Geschichte unglaubwürdig.
Ja, das stimmt.
Und deswegen ist auch Illidan wieder raus, der hatte seinen Auftritt und dann mussten sie den irgendwie abstellen, weil du kannst solche Charaktere nicht frei rumlaufen lassen, weil sonst die Spieler die ganze Zeit sagen, hä, warum macht der das nicht?
Also zu Illidan kommen wir gleich noch, und das finde ich übrigens sehr gut, wie sie es gemacht haben bei Illidan. Das war so the perfect way for me, aber gut, wie gesagt, da kommen wir gleich noch, da ist ja explizit eine Frage über den grünen Herrn. Aber gehen wir mal weiter, sonst schaffen wir gar nicht mehr, glaube ich, alle. Jetzt kommt es, glaube ich, zu der, verrücktesten Frage. Die Frage ist berechtigt, keine Frage. Ich glaube aber, da haben die meisten halt einfach ein Fragezeichen. Ich versuche im Moment ein bisschen die Logik von WoD zu begreifen. Und zwar von Wuppi Puppi hat gefragt. Glaube ich, dass es einfach keine Logik gibt? In verschiedenen Lore-Videos habe ich es so aufgefasst, dass es alle kosmischen Mächte ein einziges Mal gibt. So auch die uns bekannten Titanen, inklusive dem verdorbenen Sargeras. In WoW wird dann aber das riesige Fass von alternativen Zeitlinien aufgemacht. Und innerhalb von beispielsweise Alternativ Draenor existieren Charaktere wie Gul'dan, Gromma, Straka, Velen, nicht zuletzt Archimonde als Endboss. Bedeutet das nun, dass in den Schattenlanden unzählige Variationen von diesen Charakteren herumlaufen? Und noch viel wichtiger, wie bitte kommt Sargeras mit all diesem Chaos klar? Er steht ja sozusagen über allen Zeitlinien und kommandierte nicht nur die uns bekannte Legion, sondern auch die Legion in unzähligen weiteren Zeitlinien. Wie kann er sich da merken, ob er gerade mit Archimonde spricht, der in Warcraft 3 stirbt oder der in WoD umgelegen?
Ja. Ja. Kriege ich hin.
Ja, ehrlich? Ich bin da mal raus, ne?
Ist alles gar nicht so schwierig, wie man glaubt. Ja, man kriegt das hin. Also. Wir müssen mit was anfangen, was hier leider gar nicht genannt wird, aber das ist, glaube ich, wichtig, um das alles einzuordnen und zu verstehen. Und zwar die bronzenen Drachen. Die bronzenen Drachen haben den Auftrag, also das Dormu vor allem, hat den Auftrag, die Zeitlinie zu bewahren. Die Zeitlinie. Sie wachen aber über alle Zeitlinien. Aha, also irgendwas ist da schon mal ein bisschen komisch. Nämlich, was bedeutet das, wenn die bronzenen Drachen über alle Zeitlinien wachen, aber die Zeitlinie bewahren? Im Grunde genommen muss man sich, ich verstehe das, interpretiere das alles so, dass es einfach ein Mehr an Möglichkeiten gibt in der Warcraft-Welt. Und das sind diese alternativen Universen mit ihren alternativen Geschichten und so weiter und so fort. Und es gibt aber die wahre Zeitlinie. Es gibt diese eine Zeitlinie, die ist die wirkliche. Und die anderen sind alternierend. Das heißt, da sind Sachen, die laufen auch parallel, aber sie machen nicht sie sind nicht das, die wahre Realität. Denn die wahre Realität ist diese, wo Azeroth zumindest beseelt ist. Jetzt könnte man überlegen, das wird ja auch hier gefragt, gibt es in alternativen Universen auch ein Azeroth oder nicht? Und jetzt kommen wir zu dieser Sache mit der Einzigartigkeit. Die Einzigartigkeit von Wesen in der Warcraft-Welt bezieht sich auf die Götter oder auf göttliche Wesen. Das ist ein bisschen diffus, aber es gibt auf jeden Fall nur einen Sargeras. Das ist ganz klar. Wahrscheinlich gibt es auch die Void Lords hier. Genau. So, jetzt ist die Frage, wie ist mit Archimonde? Weil Archimonde ist ja ursprünglich ein Erida. Und als Erida ist es ein sterbliches Wesen. Das heißt, es gibt unzählige Archimonds. Aber er ist halt auch ein Dämon. Und Dämonen gelten wieder als diese göttlichen Wesen. Das heißt, bei Archimonde haben wir tatsächlich so einen Zwischenfall, der irgendwie in beide Kategorien passt. Aber wir wissen aus Blizzard-Interviews, der Archimonde, den wir besiegt haben am Ende von Warcraft 3, ist derselbe. Also es gibt nicht verschiedene Archimonds, ist derselbe wie der Archimond aus Warlords of Draenor. Und jetzt die Frage, wie kommt Sargeras mit all dem klar? Ne, weil der muss über alle Zeitlinien und ein riesiger Krieg mit unterschiedlichen Realitäten und so weiter. Das ist der Grund, warum wir seit Hunderttausenden von Jahren nichts von Sargeras mitbekommen haben. Der muss einen Krieg an unendlich vielen Fronten gleichzeitig führen mit seinen Dämonen. Und das zu koordinieren braucht anscheinend viel Zeit und so weiter. Der hat nicht nur ein gigantisches Universum, sondern ganz, ganz viele Parallelen. Genauso auch der Kerkermeister und alle anderen großen Wesen, die halt auf göttlichen Skalen operieren. Deswegen sind die Titanen auch ewig weg und so weiter. Weil die sich halt nicht nur um eine Realität Gedanken machen, sondern um alle alternativen Versionen, um die wahre Realität, also die wahre Zeitlinie, zu einem schönen Ende zu führen. Im Wesentlichen ist es das. Habe ich damit alles erschöpft? Ach so, ja, noch wie das ist mit den, wenn die in die Shadowlands kommen, ne? Mhm. Ja, genau. In den Shadowlands gibt es jeden Charakter nur einmal. Ja, also es gibt nicht in den Shadowlands 20 Gul'dans und 20 Drakas oder so, sondern es gibt die wahre Draka oder den wahren Gul'dan. Und wenn jetzt die anderen Drakas oder die anderen Gul'dans in den alternativen Zeitlinien sterben und in die Shadowlands kämen, weil Gul'dan ist das schon mal fraglich, weil das so viel mit Teufelsmagie voll ist, dass man überlegen kann, dass er gar nicht in die Shadowlands kommt, aber ist auch egal. Wenn die dann dahin kommen, dann verschmelzen die quasi mit dem Geist, der bereits dort ist. Aber diejenigen, die dort sind, das sind die Wahren aus der wahren Zeitlinie.
Mhm, genau, so würde ich sehen, ja. Das Einzige, was halt ein bisschen dann komisch ist, wenn zum Beispiel die Naru, die ja wieder als göttliche Wesen und wieder in ihrer Einzigartigkeit gelten, warum diese dann so einen heiligen Krieg auf Draenor entfachen und Jurel so umpolen, das ist dann alles ein bisschen, aber das kommt wieder wie Sageras, der führt an unzähligen Orten Krieg. Vielleicht wird es irgendwann mal diesen Plot geben, dass eben, ja, in der Zeitlinie gibt es eine Riesenarmee des Lichts, in der Zeitlinie gibt es eine Riesenarmee der Leere und irgendwann kommen die Zeitlinien zusammen, weil, ja, bronzener ewiger Drache-Schwarm, Muruson, sonst was, und wir haben eine Instanz, in dem auf einmal riesige Armeen gegeneinander kämpfen, weil irgendwie ein Stundenglas der Zeit wieder da ist, und das wäre natürlich möglich, dass sie es versuchen, in diesen diversen Zeitlinien eben ihre Präsenz so stark wie es geht zu erhöhen, um im Falle der Fälle dann mal eine finale Schlacht zu schlagen.
Sowas in der Richtung, genau. Man kann das vielleicht in zweierlei Hinsicht betrachten. Einerseits als so Ressourcen, Kapazitäten, wie du das jetzt so hast du quasi gerade beschrieben. Ne? Die bauen sich Kapazitäten an Armeen auf, an Waffen und sonst was, in irgendwelchen alternativen Realitäten, um diese irgendwann in die wahre Realität zu überführen. Ja. So wie es ja auch am Ende von Warlords of Draenor passiert ist mit Gul'dan, um dann Sargeras in unsere echte, wahre Welt zu führen.
Genau,
quasi.
Genau.
Das ist so das Zweite, das ist eher so das Ding vom Kerkermeister. Der Kerkermeister macht einen Spieler Statistik. So, er weiß, dass er quasi nicht überall erfolgreich sein wird. Also versucht er es einfach überall und irgendwann werden seine Versuche fruchten in irgendeiner Realität. Und dort pusht er das weiter, bis er zu einem Punkt kommt, die ihm wieder nützen kann. Geht auf was, läuft auf was Ähnliches hinaus, aber es ist schon ein bisschen was anderes, weil das eine geht auf Masse, das andere geht auf, wie soll ich sagen, also das eine geht darauf, Ressourcen aufzubauen, Kapazitäten aufzubauen, das andere geht darauf, dass du diesen einen Lottogewinn hast, dass einmal im Universum alles gut für dich läuft, damit du mächtige Artefakte und sonst was zusammenkriegst, um irgendwas damit zu machen.
Ja. Ja, ich glaube, so können wir das lassen. Ja.
Ja.
Das passt. Kommen wir zur nächsten, und zwar wieder Rayla Laubwind. Da auf der Dracheninsel Zentauren sind, ist die Frage, woher kommen sie eigentlich und was machen sie auf diesen Inseln und welche Verbindung haben sie zu den Drachen? Damit verbunden ist die Frage, waren diese Inseln mal Teil des Kontinents? Hätten sie nicht die Titanenwächter instand halten können? Gibt es eine ganz einfache Antwort drauf, und zwar hat Steve Nuso da ziemlich easy drauf geantwortet. Die Dracheninseln, nein, die waren nicht Teil des Kontinents. Wissen wir ja auch vom Intro-Cinematic, da ja es vor der Implosion, sag ich ja mal, des Kalimdor ist es ja schon außerhalb gewesen. Und vor allem hat Steve Denuso erklärt, dass der Wild God Onara diese Zentauren auf die Dracheninseln geholt hat, sich mit ihnen verbündet hat und sie dort in dem Gebiet des grünen Drachenschwarms leben und sich auch mit dem grünen Drachenschwarm befreundet haben, wie auch immer. Und soweit wir wissen, war die gesamte Insel im Schlaf. Das heißt, alles darauf war im Schlaf. Die Insel war einfach dicht zu, Ende aus. Wir sehen ja auch im Cinematic, wie zum Beispiel die Blumen wieder anfangen zu wachsen. Das heißt, eigentlich die komplette Flora, Fauna, Leben war Energie gleich Null. Und als dieser Schleier dann gelöst wurde, konnten wieder Pflanzen wachsen, das Leben hat wieder teilgenommen, aufgenommen und, und. Aber auf jeden Fall, der Waldgott Onara hat eben noch vor The War of Ancients die Zentauren dort rüber geholt auf die Dragon Isles.
Genau, also auf jeden Fall, Onara hat, genau, wie du sagst, das ne? Onara hat die Zentauren zu den Dracheninseln gebracht, und zwar vor dem Krieg der Ahn.
Ja, genau.
Jetzt ist die Problematik die folgende, und zwar das Entstehen der Zentauren liegt bisher nach der Darstellung in den Chroniken, ich habe es extra nochmal jetzt ganz genau nachgeschaut, liegt nach dem Krieg der Ahn.
Genau, das heißt, 1100 Jahre danach.
Ja, das heißt, wir haben hier einen Zeitparadoxon. Es sei denn, die Geschichte, wie die Zentauren entstanden sind, ist nicht ganz richtig. Und ich habe, glaube ich, sogar eine Erklärung dafür. Weil, also die Zentauren, wie wir sie bisher kannten, aus Kalimdor, sind die Nachfahren von Cetar, das ist ein Sohn von Cenarius, und dem Erdelementar Teratras, oder Prinzessin Teratras.
Die Hübsche.
Und genau, die Hübsche. aus Desolace, aus dem Maraudon. Genau. So, und die, also das sind quasi Nachfahren von dieser Liebesbeziehung. Das ist aber, wie gesagt, nach dem Krieg der Ahnen passiert. Jetzt ist es aber so, dass Legenden besagen, dass die Zentauren von Cenarius abstammen und nicht von Zeta. Jetzt kommt der 200 IQ-Move. Cenarius hat auch mit einem Erdelementar Zentauren erschaffen. Das ist aber weit früher passiert als das mit Zeta. Also es gab quasi, die wurden einfach zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Einmal Cenarius welche in die Welt gesetzt und einmal Zeta welche in die Welt gesetzt. Und die Cenarius in die Welt gesetzt hat, das ist dann entsprechend vor dem Krieg der Ahnen gewesen.
Genau.
So würde ich es aktuell erklären.
So würde ich es auch sehen. Wir wissen auf jeden Fall, die auf den Dragon Isles sind, das ist die Zivilisation der Marug, so wird sie sich nennen dort. Und wir wissen halt, dass die Zentauren im Kalimdor auch nicht gerade zufrieden waren, weil sie auch immer als Bastarde galten. Und abgestoßen waren. Sie haben auch deswegen sogar ihren Vater, den Zeta, getötet, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe.
Genau, weil sie sich selbst so, also sie haben sich selbst betrachtet und fanden sich selbst so hässlich, dass sie aus Rache für diese Hässlichkeit ihren eigenen Vater töteten.
Ja, weil sie sich immer gegen die Dryaden, glaube ich, das war so die Idee, ja, das waren die Hübschen, die Schönen, ne, die Guten, bei denen hat's funktioniert und bei denen dann halt nicht. Ich glaube, so kam das dann immer rüber, ja. Ja, aber ansonsten, sie konnten halt nichts auf der Dracheninsel machen, laut der bisherigen Informationen, die wir haben, weil halt die Dracheninseln komplett, ja, shutdown. Der PC war runtergefahren und dort war nichts an Leben. So könnte man es interpretieren, das Cinematic.
Ja, man könnte es überlegen, ob sie in der Zwischenzeit, ob sie schliefen, ne? Oder ob sie wach waren und im ganz kleinen, weiß ich nicht, Landwirtschaft oder so betrieben haben, um irgendwie über die Runden zu kommen oder sowas.
Ja, genau. Ja, ist schwierig. Ich denke, das werden wir dann wohl erst in den Dracheninseln. Wenn wir mit ihnen interagieren im grünen Hain, dann werden wir es erfahren. Aber das ist so, denke ich, dass wir es jetzt stehen lassen können.
Ja.
Die nächste, und zwar von Mordukai. Mir ist auch eine Frage eingefallen, über die man philosophieren kann. Die Priester der Nachtelfen glauben ja nicht ans Licht, sondern an Nelun. Sollte es Paladine bei der Nachtelfe geben, an wen würden sie dann glauben? An Nelun oder an das Licht? Dalera Mondfang war ja mal eine Priesterin und nun Paladin. Ich weiß nicht, ob die Frage von ihr beantwortet wird, aber würde mal eure Meinung dazu interessieren. Schieß los.
ja, kein Problem. Können sie machen. Die Lösung ist die folgende. Also Paladine, die sind... Also die originale Erzählung war, dass Paladin im Zweiten Krieg entstanden sind, als Alonsus Foul wollte, dass die Priester nicht mehr so sich wehren können. Also wenn die Priester überfallen werden, wie es im Ersten Krieg häufiger passiert ist, konnten die sich nicht wehren, weder sich selbst noch konnten sie die Zivilbevölkerung verteidigen, weshalb der hohe Priester Alonsus Foul zusammen mit anderen Rittern die Ritter der Silbernen Hand gründete und damit die Paladine ins Leben rief. Mittlerweile gibt es verschiedenste andere Paladine, die gar nichts mit der Kirche des Lichts und der Religion und dem Glauben an das Licht direkt zu tun haben, sondern es gibt auch andere Varianten, zum Beispiel die Drenai, ganz klar, ne? Also die auf Ehre, die Ereda, die quasi die ersten waren, die gegen die brennende Legion gekämpft haben. Vielleicht waren das sogar die ersten Paladine überhaupt. Die haben nichts mit der Kirche des Lichts zu tun. Die haben was mit dem Glauben an das Licht zu tun, aber nicht mit der Kirche des Lichts. Das heißt, das ist eine völlig andere Art von Paladin. Genauso haben wir die Tauren. Ja, da würde ich den stärksten Bezug jetzt auch zu den Nachtelfen sehen. Die Tauren, die haben die Sonnenläufer, heißen sie, glaube ich. Und die Sonnenläufer, die verehren die Sonne. Also die Sonnengott Anshe in der Tauren-Mythologie. Und für die ist das ein Wesen, ein Sonnengott, die ja in der Sonne verkörpert ist. Die Sonne ist auch nur ein Teil der Erdenmutter. Das heißt, eigentlich verehren die Tauren nicht mal nur die Sonne, sondern eine Gottheit, die doch sogar über der Sonne steht. Aber die Sonne, die strahlt Licht aus und das reicht, also der Glaube an die Sonne und das Licht der Sonne reicht, um die Mächte des Lichtes anzurufen. Vor diesem Hintergrund wäre es absolut plausibel, wenn man sagen könnte, naja, dann können die Nachtelfen ja an das Mondlicht glauben und dann können die theoretisch wüsste ich keinen Grund, es sei denn, Illun verwehrt das. Da könnte man jetzt irgendwie sowas überlegen. Mhm. Aber prinzipiell
aber auch für einen Krieg. Würde es ja gehen. Ich meine, wir sehen die Blutritter. Auch ein super Beispiel für das. Blutritter sind nur daraus entstanden, dass die Priester, als sie als Silbermond angegriffen wurde von Arthas und der Geißel, hat ihnen immer mehr und mehr das Licht versagt und die Priester konnten nicht mehr heilen, konnten nicht mehr ihre Heilsprüche wirken und waren aufgrund der Dominanz des Todes dort ja von ihrem Glauben abgekoppelt und daraufhin hat sich so eine Art Zorn gegen das Licht mitgemacht und dann hat man eben, ja, um doch wieder schlagkräftig zu sein, das ist ein bisschen weit ausgeholt, Kel'Thas hat einen Naru aus der Scherbenwelt nach Silbermond gesandt, um eben den Magiehunger, den die Blutelfen oder noch Hochelfen dort hatten, zu stillen. Und daraus kam dann der erste oder die erste Paladine, das war Liadrin. Und das ist mehr aus, ich sag mal, Zorn. Sie haben ja diesen Naru versklavt in dem Sinne und ihn, ja, ausgepresst. Weiß nicht, wie man das sonst beschreiben möchte. Und das war eher schon so ein zorniges Anrufen, ein Klauen der Macht, ein Rauben der Macht des Lichtes, um es als Vergeltung. Also auch das war wirklich, das ist für mich der wirkliche Inbegriff des Vergeltungspaladins, so der Blutpaladin. Und dann hat man ja aber trotzdem hinterher den Einklang wiedergefunden und wieder ans Licht geglaubt und eben nicht mehr den Naru ausgequetscht, sondern eben wieder ans Licht geglaubt. Also man sieht, oder gerade anhand der Blutelfenpaladiner, an der Blutritter, merkt man, dass man nicht unbedingt an ein gewisses Licht glauben muss, sondern der Glaube alleine oder das Konzentrieren dieser Macht des Lichtes alleine macht diese Kraft aus. Also
ja,
es ist in der Theorie also für jeden möglich.
Ja, also es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Varianten quasi, wie man diese Lichtmagie zugänglich bekommt. Also manchmal kann es auch die Ergebenheit sein, ne? Also du ergibst dich dem Licht, du glaubst an das Licht und dann wirst du vom Licht erfüllt.
So. Ja, die silberne Hand, definitiv. Ne?
Genau. Aber es kann auch ein Gebrauchen sein, ein Missbrauchen, ein Benutzen dieser Mächte. Das wird dem Licht nicht gefallen, aber es funktioniert. Es kann auch ein
Schamanismus Aufzwingen. Ist nichts anderes.
Genau. Ne? Ja. Schamanismus geht ja so. Ich würde sagen, ja, doch, kann man.
Nur das Erzwingen der Elementare, gut, bei Thrall ist es dann nicht ganz so gut ausgegangen, aber wir haben ja auch bösartige Schamanen-NPCs, Mobs-Gegner, die uns, ja, die diese Elementare versklaven. Es ist eigentlich nichts anderes, würde ich behaupten.
Ja. Und dann gibt's noch die andere Variante, dass das Licht sich aufzwingt. Also dass es andersrum läuft quasi mit Macht. Genau, mit Irel oder mit Illidan. Ich denke vor allem auch Illidan, ne? Mhm. Als Xera Illidan reinigen wollte, Illidan wollte das gar nicht, aber ich glaube, in diese Richtung könnte es auch gehen. Also, ja,
definitiv. Ja. Also ich glaube, wenn man einfach nur fest genug dann glaubt, dann es dürfte wahrscheinlich von jeder Klasse Rasse einen Paladin geben können, also von jeder Rasse definitiv. Mhm. Das Einzige, wo man natürlich ein bisschen drüber streiten kann, sind die Untoten. Klar, da geht gerade in den letzten Wochen, weil ich ja sehr viel darauf spekuliere, dass wir untote Paladine bekommen, vielleicht verbündetes Volk der lichtgeschmiedeten Untoten oder. Da ist halt die Frage, wir wissen, die einzige Erzählung, die wir haben, also wirkliche, tatsächliche Erzählung, ist von Alonsus Foul, der als untoter Licht wirkt. Er sagt, es tut halt weh, aber man kann es machen. Und bei Paladin wäre es wahrscheinlich genauso, dass sie eben unter gewissen Schmerzen oder ja,
es Unbehagen. Es gibt einen untoten Paladin.
Ja, genau.
Sir Siliak war einer der originalen vier Reiter aus Naxxramas, aus Vanilla WoW. Der ist im Prinzip, man könnte das schon so sagen, der ist ein untoter Paladin. Man könnte auch überlegen, ob Bolvar ein untoter Paladin ist.
Ja, klar. Ja,
es geht auf jeden Fall in diese Richtung.
Ich sag mal so, sie verbrennen ja eben ihre Feinde mit den Sachen. Also mit der Vergeltung, sag ich mal, das wird ja auf die Feinde geschleudert, dass sie dabei ein Unbehagen oder vielleicht auch gewisses Selbstmartern haben, wahrscheinlich, durchaus möglich, aber es ist ja jetzt auch nicht ganz unbekannt, sagen wir mal, in der Kirche, diese Selbstmarterung.
Anduin ist vielleicht auch zum Beispiel, ist natürlich kein Untoter, aber
Anduin ist
der Grund, warum Anduin jetzt zum Erwählten wurde vom Kerkermeister, ist, weil er ja ein reines Herz hatte. Das heißt, als er da die Treppen hochmarschierte in der Bastion, da ist er quasi, also dass er da überhaupt durchkommt und durchgelassen wird und so weiter und so fort, geht halt nur, weil er ans Licht glaubt. Und das hat er auch unter Kontrolle der Herrschaftsmagie weiterhin gemacht. Und man kann auch überlegen, ob das bei Arthas so war. Also prinzipiell ist da auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich wollte noch kurz einmal was zu den Nachtelfen sagen, weil bei den Nachtelfen ist die Problematik, die hier zu überwinden wäre, lore-technisch, dass die Nachtelfen in Harmonie leben wollen und so weiter. Das heißt, man müsste irgendwie begründen, warum dort eine Kriegerkaste aus der Priesterschaft hervorginge. Könnte man aber, weil ihr Volk ziemlich geschunden worden ist und dass da vielleicht Rache oder ähnliches ein Motiv werden könnte, wie es ja eigentlich auch bei den Nachkriegern zu einem gewissen Grad
genau.
der Fall ist.
Ist ja fast eine ähnliche Sache wie bei den Blutelfen. Ich meine, auch sie wurden ja irgendwo, ne, Irrwische. Ich meine, wir wissen jetzt natürlich durch Shadowlands, warum sie nicht als Irrwische kamen. Aber ich denke, der Hauptanteil der Nachtelfen wird es ja nicht wissen. Die sind ja nicht alle in den Shadowlands und wissen nicht, was die Winterkönigin und Ilune Tyranne da so miteinander gequatscht haben, dass Ilune absichtlich das halt verwehrt hat. Also könnte da natürlich schon gewisser Zorn vorhanden sein.
Ja, weil vielleicht sind auch Nachkrieger einfach die Paladine der Nachtelfen. Mhm. Mag sein, dass das eine ungewöhnliche Erscheinungsform ist, aber vielleicht könnte man das sogar so deuten.
Ja, und sie müssen vielleicht erst noch lernen, damit umzugehen. Mit so einer wiederkehrenden Tyrande wäre das natürlich auch gar kein Problem, weil die könnte dann ja, vielleicht schafft sie es ja sogar jetzt, diese Nachtkriegerfähigkeiten darin umzuwandeln. Also so als Art. Ja, weil man als Priester ja nicht wirklich so krass kämpfen kann, sondern sie kämpft ja mehr hauptsächlich mit ihren Gläfen oder sowas, aber dass sie da mehr Vergeltung reinpackt durch eben den heiligen Zorn des Elun-Glaubenslichts, wie auch immer.
Ja, Möglichkeit, und dass das halt quasi so finster wird, liegt ja gerade genau daran, dass ja der Mond verdeckt wird. Das ist ja so eine, es ist halt sehr, sehr komisch, so, weil eigentlich sagt man ja, das Licht gibt die Kraft an die Paladine, damit die das alles machen können. Das ist die Erzählung hier genau umgekehrt. Das Licht gab ihnen die Kraft und vielleicht bleibt das auch da wie so eine Batterie. Aber während die Kraft schwindet, wie es ja auch bei den Nachtkriegern ist, je länger die da erfüllt sind, desto kritischer wird's mit denen. Desto zornerfüllter werden die, weil das muss dann irgendwie raus oder kompensiert werden oder die haben Entzugserscheine, ich habe keine Ahnung. Irgendwie so könnte man das vielleicht erklären.
Ja, definitiv. Also Möglichkeiten, um eben das zu schaffen, hast du, glaube ich, mehr als genügend. Ich denke, da hast du wirklich viele Möglichkeiten, diese einzuführen. Hat ja bei den Tauchen damals auch schon geklappt. Ich meine, klar, wir hatten viel Gegenwind damals bei den Tauchen Paladin erstmal gehabt. Aber es geht, möchte ich behaupten.
Ja, ich denke auch, dass es geht.
So, dann sind wir, glaube ich, schon jetzt bei der letzten, wenn ich das richtig hier sehe. Genau, und zwar, ich frage einfach mal hier. Was ich bisher nicht verstanden hatte, war die ganze Thematik um Illidan. Wieso hat er uns in der Legion der Erweiterung Legion geholfen und wieso haben wir ihn im BC bekämpft? Auch wenn es nichts Aktuelles ist, ja gut. Eine ganz einfache Antwort. Wir waren dumm damals und wussten es nicht. So könnte man es ungefähr machen. Es gibt auch einen Grund tatsächlich. Illidan ist ein ziemlich starkes, arkanes Wesen mit sehr viel Potenzial. Außerdem hatte er sehr viele Artefakte, Schädel des Gul'dans. Also wir hätten ihn theoretisch damals auch gar nicht besiegen können, wenn nicht etwas gewesen wäre. Denn Illidan war schon immer so ein Art Anti-Held. Er ist über Leichen gegangen, um das größere Übel zu besiegen. Und zwar für ihn die brennende Legion. Er hat immer dafür gehandelt. Hauptsache, er kann die brennende Legion aufhalten. Und hat hier und da halt sehr vieles dafür geopfert. Manchmal sogar ganze Völker. Wenn man jetzt auf die Scherbenwelt guckt, und zwar die Völker der Drenai dort. Der Verstoßenen. Wie hießen sie?
Ach so,
Boakama halt.
Die Verschlagenen.
Zerschlagenen, ja, genug. Da hießen sie dann die Zerschlagenen. Weil sie ja eben damals von der Legion dort geknechtet wurden. Er hat ihnen zwar ein erfülltes Leben oder so versprochen, wenn sie sich ihm unterjochen oder ihm folgen, aber er hat halt einfach sehr viel ausgenutzt, um eben sein größeres Ziel, das Besiegen der Legion, zu erreichen. An dem besagten Tag, wo wir dann den Black Temple, also den Schwarzen Tempel in der Scherbenwelt stürmen und angreifen, ist er schon seit Wochen dabei gewesen, ein sehr großes, kompliziertes, arkanes Ritual durchzuführen, um ein Portal zu erschaffen, wo die Demon Hunter von ihm, das sind dann die Demon Hunter, die man dann in Legion erstellt, durch müssen, weil sie einen bestimmten Schlüsselstein holen sollen, weil eben mit diesem Schlüsselstein konnte man es schaffen, ein Portal zu machen, um direkt zum Planeten der Legion zu kommen, weil Illidans Vorhaben immer war, er wusste, die Dämonen können nur dort besiegt werden und er wollte schon immer den Krieg auf den Planeten der Dämonen hinbringen. Deswegen hat er halt so viele Demon Hunter ausgebildet, sich so viele Armeen um sich geschart, die Naga und alles Mögliche. Und wir wussten das halt einfach nicht oder wir fanden sein Vorgehen zu radikal, zu krass. Und deswegen konnten wir ihn da besiegen, weil er ziemlich geschwächt war, ziemlich am Ende war. Und hinterher wussten wir es besser und haben ihn dann halt zu uns geholt und dann hat uns geholfen. Weil dann auf einmal die Legion ja wieder der Feind war und wir wussten, ja, wir haben da ja mal jemanden im Kerker, der eigentlich ziemlich gut gegen die ist. Ich hab's gut umschrieben.
Ja, war gut, war gut. Also die grundsätzlich hast du das alles richtig zusammengefasst. Es gibt halt bei das Ding bei Illidan ist, also einmal hast du dieses mit dem, dass er für das größere Ziel kämpft, ja. Also er will immer die Legion vernichten und er will Sagras vernichten. Im Übrigen, der Grund, warum er das will, oder der Grund, warum er erkannt hat, dass das sinnvoll ist, ist Sagras selbst, weil Sagras selbst ihn ja das Augenlicht nahm, wodurch Illidan eine besondere Fähigkeit bekommen hat, womit er mehr sieht, als man normalerweise sehen würde. Wenn man Dämonenjäger spielt, kann man durch Wände gucken, aber eigentlich ist das ein bisschen mehr. Es geht so ein bisschen darum, dass er jede Magie sehen kann und teilweise sogar durch andere Realitäten blicken kann und sowas alles. Und im Prinzip, das können wir sogar relativ gut verbinden mit dem, worüber wir sprachen, mit den verschiedenen Realitäten. Mhm. Illidan wusste, dass die brennende Legion in mehreren Universen kämpft und in fast allen Universen gewinnt. Und das hat ihm so beeindruckt, in Anführungsstrichen, dass er gemerkt hat, hey, es ist gar nicht sinnvoll, sich gegen die brennende Legion zu verteidigen, weil die kommen wieder. Was sinnvoll ist, genau, werden auch immer mehr, sondern was sinnvoll ist, ist Gegenangriff. Also nicht Verteidigung ist die richtige Strategie, sondern Angriff ist die richtige Strategie.
Was halt das, keiner zuvor gemacht hat, was er halt gesehen hat. Also das erwähnt er sogar explizit ja im Buch, ne, Illidan? Dass keiner zuvor es gewagt hat, die Legion anzugreifen, weil sie halt einfach immer zu krass war. Und da hat er gemerkt, das ist der einzige Weg.
Genau. Das Problem bei ihm ist, also erstens, seine Nachtelfenkumpel sehen das nicht so oder haben es zumindest nicht so gesehen. Mittlerweile verstehen sie ihn ein bisschen. Ob sie jetzt ihm zustimmen, ist nochmal, steht noch auf einem anderen Blatt Papier, aber zumindest hat sich da ein bisschen was geändert, was die Betrachtung betrifft. Es gibt auch noch zwei weitere Aspekte bei Illidan, die wichtig sind, um Illidan zu verstehen. Das eine ist, der Typ ist einfach wahnsinnig. Also der ist nicht ganz bei Verstand. Das weiß er auch selbst und er fragt sich das oft auch selbst, ob er sich überhaupt noch unter Kontrolle hat. Und er tut auch immer wieder Sachen, die moralisch extrem fragwürdig sind. Bisschen auch einfach für nicht in Ordnung. Viele Sachen funktionieren auch einfach nicht. Er wird dann immer argumentieren, ja, es ging halt nicht anders, er muss es halt versuchen, weil ansonsten wäre noch schlimmer und so weiter. Aber das macht ihn schon mal sehr schwierig und das wird auch häufig so umschrieben, dass er einfach machthungrig ist. Ne? Also sobald er irgendwas hört, er kann davon irgendwie mächtiger werden, dann macht er das. Ja. Egal, was das bedeutet. So, weil er ist ja auf der richtigen Seite und wenn die richtigen Waffen haben, dann ist das immer gut, weil man muss ja die brennende Legion aufhalten. Das schwierige Charakterzug so. Dazu, er neigt dazu, zum Tyrann zu werden, was er ja auch geworden ist auf der Scherbenwelt. Und das dritte, was wichtig noch ist, ist, dass er verliebt ist in Tyrande. Und er versuchte schon als Kind und oder als heranwachsender Kind, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber als heranwachsender schon, immer Tyrande zu beeindrucken. Also das ist so ein bisschen dieses, der Halbstarke, der ein bisschen über die Stränge schlägt, um das Weibchen zu beeindrucken, hat nie funktioniert.
Aber sein Bruder hat es eben funktioniert. Das ist das Problem, glaube ich, dann noch.
Ja. Ne? Ja. Genau, weil das waren ja, die haben ja, also sein Bruder Malfurion, die haben ja, wie sagt man, die waren Nebenbuhler, also sie haben um die gleiche Frau geworben und Tyrande sich relativ früh für Malfurion entschieden.
Aber er hat trotzdem halt nie aufgegeben, ihr immer wieder zu zeigen, wie ja cool er doch eigentlich ist. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist bei Illidan, also generell muss man sagen, also für mich steht nach Sylvanas definitiv Illidan als bester Charakter in World of Warcraft. Weil er einfach ein super erzählter Typ ist, von Anfang bis Ende sehr viel Geschichte hat und alles. Aber was ich bei ihm finde auch recht wichtig ist, ist halt die Vorhersage, nachtelfische Vorhersage, Augenfarbe und sowas. Er war halt immer irgendwo eigentlich, also damals, wo Illidan und Malfurion als sein Bruder in der Jugend waren, kam ja dann das Druidentum überhaupt auf. Cenarius kam und Malfurion war ja dann der Erste, der überhaupt zum Druiden wurde. Und er war immer super perfekt in all dem, was Malfurion da gemacht hat. Er war der Musterschüler, er war der Liebling und alles mögliche. Und Illidan hat es halt immer versucht und ist es dann aber nie geworden und hat es halt nie hinbekommen. Obwohl er eigentlich diese Vorhersage hatte, dass er für sowas Großes irgendwie bestimmt war. Und das alles nie passierte, was ihn halt noch mehr in diesen ja, Tyrannei-Machthungring reingetrieben hat, weil als dann der Krieg losging und er gemerkt hat, dass er mit dem Arkanenrecht gut zurechtkommt und ein extrem starker Magier werden kann, gerade wenn er sich an seinen Mitstreitern bedient, für alle, die es nicht kennen oder die es gerne mal nacherleben wollen, gibt es eine Quest in Val'Shara im Westen, in da wo auch der Dungeon ist, die ist rund um Illidan. Ich glaube, das ist eine aus der Ordenshalle ist diese Quest von diesem gefallenen Stern. Da erlebt man Illidans Geschichte. Und da saugt er quasi seine arkanen Mitbrüder aus, um eben noch viel, viel, viel stärker zu werden. Also ein Wächter auf Zwang. Und man merkt dort auch richtig in dieser Quest, er kann nicht aufhören. Also ein Wächter holt sich ja zum Beispiel so eine Equin oder sowas, hat sich ja einen gewissen Teil der Magie der anderen Magier besorgt, aber so, dass diese eben noch weiterleben konnten und alles gut war. Illidan hingegen konnte nicht stoppen. Er wusste, nein, ich muss jetzt alles nehmen, weil dann bin ich halt einfach stärker, dann kann ich die Legion auch besiegen. Und so hat er halt Nachtelf um Nachtelf getötet, nur um stärker zu werden. Und das ist halt schon, da wurde er so richtig krass krank eigentlich.
Genau, das war so der Anfang vom Abstieg in die moralische Grauzone.
Ja.
Um noch direkt auf die Frage zu antworten, ne, also um jetzt die finalen Schritte zu begründen, warum wir Illidan bekämpfen und warum wir Illidan als Freund haben später. Der Grund, warum wir Illidan im Burning Crusade bekämpfen, war es, dass die brennende Legion Illidan als Bedrohung angesehen hat. Illidan hat nämlich zuvor, also vor Burning Crusade, Nasrissar überfallen. Das war die Heimatwelt des Schreckenslords und hat Nasrissar sogar komplett vernichtet. Dort hat er eine Karte gefunden, wodurch Illidan überhaupt wusste, wo Argus, also die Heimatwelt der Dämonen, überhaupt sich befindet und so weiter. Also die brennende Legion hatte Angst, in Anführungsstrichen, oder hat in Illidan eine große Bedrohung gesehen. Deshalb hat die brennende Legion einen Plan entworfen, dass Azeroth die Scherbenwelt überfällt, um Illidan zu töten. Also wir sind, ohne es zu wissen, im Auftrag der brennenden Legion gegen Illidan in den Krieg gezogen. Genau. Die brennende Legion hat nämlich Azeroth überfallen, also es gab so kleinere Angriffe, Invasionen, und die wurden zurückgeschlagen. Und das sollte uns, und das hat ja funktioniert, das sollte uns dann auf die Scherbenwelt locken. So nach dem Motto, okay, die Krieger von Azeroth müssen jetzt einen Gegenangriff starten. gegen die brennende Legion und damit lockte man sie in die Scherbenwelt, um dort Illidan zu bekämpfen.
Schreckenslord sei Dank.
Ja. Und jetzt die Geschichte, warum sind wir auf einmal dann wieder befreundet später mit Illidan? Eigentlich wären wir das nicht. Eigentlich hatten die sterblichen Völker von Illidan kein gutes Bild von Illidan. Ne? Also die Meinung über Illidan war sehr, sehr negativ. Insbesondere bei den Nachtelfen, aber eigentlich auch alle anderen hatten jetzt nicht unbedingt gute Sachen über die über Illidan zu sagen. Insbesondere zum Beispiel die Blutelfen, weil die Blutelfen wurden komplett verarscht von Illidan. Ja? Also die Blutelfen, man wurde versprochen, dass Illidan den Hunger nach Magie stillt, den die Blutelfen haben. Hat Illidan nicht gemacht. Lief nicht so gut. Und jetzt ist es so, in Legion haben wir dieses Artefakt gefunden, was dann der Kern von Xera war. Und Xera, dieser Naru, der hat uns erzählt, warum wir Illidan retten müssen oder Illidans Seele retten müssen. Wir haben also nur im Auftrag oder in Anweisung von Xera gehandelt. Weil die gesagt hat, hier, krasse Prophezeiung und der müsst ihr folgen, weil dann ist gut. Und leichtgläubig wie wir sind, machen wir, was der Naru sagt. Und das wird dann auch später auch so ein bisschen thematisiert, weil Velen sich dann mit Illidan über Schicksal und so weiter streitet. Aber im Wesentlichen retten wir
Illidan. Ja gut, und wegen dem Angriff auf der verhärten Küste, ne? Weil er dann auch das Verlies, wo eben all diese Demon Hunter, die ausgebildeten Demon Hunter von Illidan eingesperrt waren. Die wurden ja dann auch rausgelassen von eben ihren, ja, Kerkermeistern. Und dann hat man natürlich, von den Wächterinnen, und dann hat man natürlich so ein bisschen mehr, man hat den Nutzen in ihnen einfach gesehen, den sie bringen gegenüber die brennende Legion, weil sie waren nun mal, oder sie sind nun mal der Erzfeind der Legion. Und vor denen hat tatsächlich die Legion einfach mächtig Schiss, von den Demon Huntern. Die sind da wirklich sehr gut drin, die zu erledigen.
Genau, also wir haben ja, da gibt es ja diese eine Quest, die dazu führt, dass die Dämonenjäger sich dann der Allianz oder der Horde anschließen. Dort haben die Anführer der Horde bzw. der Allianz ja erkannt, dass die Illidari, also die Dämonenjäger von Illidan, dass die nützlich sein können in diesem Krieg. Das stimmt.
Ja, genau, durch die Dämonensicht, weil man dann eben bei der Beerdigung von Vol'jin bemerkt hat, dass dort überall Dämonen sind. Und ich denke, bei der Beerdigung von Varian, ne? Also nicht Beerdigung, klar, so viele Reste hatte man ja nicht. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es auf der Allianzseite ist. Die Manhunter Allianz habe ich noch nicht gemacht.
Aber es ist analog. Also okay. Da gibt es auch so ein Begräbnisritual.
Und dann sind natürlich die Demon Hunter völlig akzeptiert, aber gut in die Akzeptanz gerutscht. Und ja, als man dann natürlich alles herausgefunden hat rund um Illidan und dass Gul'dan ihn da für sich, für seine Zwecke, ja, packen wollte. Ja, und am Ende ist er natürlich, ja, also ich sag, es ist noch nicht sein Ende. Er spielt gerade die ganze Zeit Schach mit Sargeras. Die haben hoffentlich Free-TV und sehen News täglich auf Arzrot, lesen wahrscheinlich chromi.de und wissen, was da abgeht. Und dann kommen die zurück und ich schwöre, das wird das Dream-Team. So Sargeras und Illidan, weißt du? Oh, das wäre insane.
Das wäre schon geil. Mal gucken, könnte sein, ja. Es gibt eine Sache an Illidan, die ich noch ganz witzig finde in diesem Zusammenhang. Und zwar, dass am Ende von Legion, da gibt es diese Erinnerungsdinger, also Illidan hat quasi sowas wie letzte Briefe. Drei Stück, einen für den Spieler, einen für Malfurion und einen für Tyrande. Mhm. Und in dem, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in einem Brief für Malfurion oder im Brief von Tyrande stand, aber ist auch nicht wichtig. Da steht, dass Illidan der Auffassung ist, dass Tyrande stets die Beste von uns sei, also von den dreien, Malfurion, Illidan und Tyrande. Und dass Tyrande das Beste verkörpere, was Azeroth zu bieten habe. Das ist halt umso amüsanter, wenn wir uns angucken, was dann in Battle for Azeroth passiert ist, dass Tyrande einfach komplett den Verstand verloren hat.
Ja, ist so. Ist halt ziemlich, ziemlich crazy, ja. Aber ja, ich bin, jetzt mal, um ganz zum Schluss aufzufassen, wenn wir jetzt gerade mal bei Illidan sind. Illidan hat ja auch mal gegen Arthas gekämpft, das heißt also, Illidan ist bis zum Frostthron und hat dort Arthas herausgefordert, kann man auch in Eiskrone tatsächlich nachspielen, diesen Kampf, und er hat ihn verloren. Glaubst du, ist es richtig so, dass er ihn verloren hätte? Machtverhältnis technisch. Glaubst du, dass Arthas Lich King stärker ist als Illidan?
Ja, schwierige Frage. Ich denke, dass
schwierig. Diese unzähligen Magier, die er in sich aufgesogen hat, diese unzähligen Artefakte, Schädel Gul'dan, der Blick des Sageras, dieses, alles, was er da so bekommen hat, und das war wirklich viel, und ich will nicht wissen, was er in Tempest Caraborn noch alles bekommen hat, müsste eigentlich hardcore sein.
Die Sache ist, zu diesem Zeit, also, wenn die unter neutralen Bedingungen gekämpft hätten, dann würde ich erstmal sagen, sind die ungefähr gleich auf. Man kann schwierig sagen jetzt, wie krass Frostmourne im Vergleich zu den Kriegskleven von Asinov sind und so weiter. Ne? Das ist schwierig zu vergleichen alles so. Man könnte sagen, die sind ungefähr gleich. Was für Arthas spricht, ist, das ist bei ihm zu Hause.
Ja, gut, klar.
Ja, also er hat quasi Heimvorteil, wie man im Fußball sagen würde. Ja,
genau, der High Ground hat er.
Ja, genau, er ist mit der Gegend vertraut, er kommt vielleicht besser mit der Kälte klar, ist vielleicht auch wichtig, so.
Ja, gut, solche Geschichten. Aus, ja. Ja, gut, und zu dem Zeitpunkt hat Illidan natürlich noch nicht alle Artefakte konsumiert, die er im Laufe seiner Zeit konsumiert hat.
Genau, und dann gibt's noch einen anderen Aspekt, der spricht jetzt aber sehr für Illidan, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo die gegeneinander kämpfen, ist Arthas ganz frisch mit Nazul verschmolzen und so weiter, und eigentlich ging's dem Lichtkönig nicht sonderlich gut. Dass er sofort wieder bei voller Power ist, ist auch ein bisschen komisch.
Ja. Deswegen, das fand ich also auch mal recht, recht komisch. Ich meine, klar, mit dem High Ground, mit dem Heimvorteil und so, das sehe ich vollkommen. Da hat mit Sicherheit noch nekromantische Energien. Ich meine, heutzutage wissen wir auch, vielleicht hat der Kerkermeister noch mal einen kleinen Push-Up gegeben und den Lich King da ein bisschen verstärkt. Aber ich würde ganz klar behaupten, wenn man die jetzt nebeneinander stellt, ist Illidan um einiges stärker als er. Also um einiges. Ich würde ihn wirklich auf einem viel höhere Stufe stellen.
Ich denke auch, das Interessante ist, wenn man sich diesen Fight anguckt, also die Choreografie, die übrigens eigentlich in Cinematic werden sollte, aber das Warcraft Development Team hatte damals nicht genug Zeit und deswegen wurde es eine Ingame-Szene. Wie dem auch sei, wenn man sich die anguckt, für mich sah das immer so aus, wie, okay, die kämpfen gegeneinander, sie sind ungefähr gleich stark und auf einmal gibt es so einen Lucky Hit, weißt du? Also, das ist eher so, ja, weiß ich nicht, statistisches Glück haben, so kritischer Treffer. Ja. Und Frostmourne ist halt so mächtig, dass wenn du einmal damit jemanden schneidest, dann hast du den Kampf gewonnen. So,
aber gilt es auch bei einem Dämonen? Ist halt the point. Die Waffe ist ja, sag ich mal, ja,
die ist mächtig. Ja, richtig, aber wir wissen, das ist halt auch so ein anderes Ding, wir wissen bei Illidan nicht so hundertprozentig, in welchem Sinne ein Dämon ist oder auch nicht. Ja, gut, da gibt es auch unterschiedliche Theorien drüber. Die interessanteste Theorie, die ich kenne, ist, dass er hat Asinov im Krieg der Ahnen besiegt, dadurch hat er dann seine Gleben genommen und dass beim Besiegen von Asinov er die Seele von Asinov absorbierte und dass das quasi sein innerer Dämon ist. Eine andere Theorie besagt, dass er, als er sein Augenlicht verloren hat und er diese Dämonen sich bekam, dass Illidan mit Sageras besessen ist. Und vielleicht, das wäre jetzt eine ganz krasse Spekulation, wollte Sageras nicht, dass Illidan Arthas tötet, weil Sageras irgendein Deal mit Sovala laufen hat oder so.
Also entweder Sageras oder Kerkermeister oder irgendwas Höheres hatte da auf jeden Fall. Also für mich definitiv die Finger im Spiel, weil ich denke, ich stufe Illidan natürlich unter Egwene ein, aber schon in diese Richtung, weil einfach, wenn man die Bücher jetzt liest dann und diese Quest natürlich nochmal nachspielt, das ist natürlich in-game nicht so, nicht so massenhaft gezeigt, aber er hat halt Massen seiner Bataillone aufgesogen und deren Magie genommen, plus halt, wie gesagt, die ganzen Artefakte, plus Karabor. Ich will gar nicht wissen, was in Karabor alles lag. Ich denke, der Kerl auch diesen Portalzauber, den er ja dort gewirkt hat, um eben dorthin zu kommen, ist ja einer der mächtigsten jemals dagewesenen Teleportzauber, die wir überhaupt in World of Warcraft kennen. Und hat ja dort auch nicht nur ein paar Leute oder nicht nur sich selber durchgebracht, sondern er hat ja richtig Leute rübergeschoben. Dafür, also im Vergleich zu diesem Teleportzauber, den wir dort von Illidan alleine haben, haben wir die Herbeirufung der brennenden Legion von Ashara, wo über Wochen und Monate hinweg mehrere Magier von Ashara zusammenstanden und zusammengebrochen sind, manche sind gestorben, um überhaupt das erste Portal für die Legion zu erschaffen. Und das waren die mächtigsten Magier von Ashara, die halt über, wie gesagt, über Wochen, Monate hinweg immer wieder und zusammengebrochen und. Und Illidan hat es da alleine gemacht. Das zeigt für mich, wie krass. Und er hat dann auch gegen uns gekämpft und noch gegen Maliv gekämpft. Ich meine, gut, er hat verloren. Aber das zeigt mir eigentlich, wie krass der Herr sein muss.
Das stimmt. Aber genauso Arthas ist natürlich auch extrem beeindruckend.
Ja, ne? Ja, klar, keine Frage.
Syndragosa wieder zu beleben war auch etwas, wo man gesagt hätte, huch.
Seit dem Kerkermeister spreche ich halt immer ziemlich viel, glaube ich, dem Kerkermeister zu und sage, ja gut, da hat der Kerkermeister halt mal kurz, wie bei Sylvie, ne? Wie bei Sylvanas, einen kleinen Power-Up.
Genau.
Hier erstmal
genau,
der Pickup.
Das auch. Und dann, absolut, absolut. Ja. Wir begründen das ja bei Sylvanas genauso, ne? Sylvanas, ja. Klar, krasse Waldläuferin und so, aber der Grund, warum sie Sauerfang mit einem Zauberspruch genau aus dem Leben kickt, ist der Kerkermeister gewesen.
Ja, so sehe ich das auch. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Aber gut, das war's. Wir sind mit den Fragen durch.
Yes.
Nochmal die Erinnerung. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mal was nicht verstanden habt, generell irgendwas wissen wollt, Meinung oder sowas, können wir mit Sicherheit immer super einbauen und ja auch immer mal eine interessante Sichtweise für uns, eure Sichtweise zu sehen oder zu lesen. Einfach in die YouTube-Kommentare drunter schreiben. Fragen. Es gibt keine doofen Fragen, wirklich, auch wenn ihr irgendwas mal von was Simples nicht verstanden habt, hautet einfach rein und wir werden uns bemühen, euch die Lore näher zu bringen. Die Lore.
Lore. Ja. Ja. Da, wir kriegen das hin. Also, rein in die Kommentare. Ich würde sagen, dann, ich weiß noch nicht genau, ob wir nächste Woche oder übernächste Woche wieder die nächste Folge machen, müssen wir noch mal drüber gucken.
Es kommt drauf an, was dann jetzt so noch vielleicht passiert, ne? Oder ob jetzt noch mal weiter Stille bleibt, ja. Weil irgendwie ist momentan ja sehr still.
Genau. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, ja, wir sind auch schon deutlich über der Zeit, sehe ich.
Können wir ja, sechs Minuten sind wir drüber.
Ja.
Da können wir jetzt sagen, das können wir aufhören. Dann danke an der Stelle erstmal für die ganzen Zuschauer auch. Ne? Danke für die Bewertungen auf Spotify und Apple. Cool, dass ihr uns bewertet. Cool, dass ihr uns immer 5 Sterne irgendwie gibt. Das finde ich super toll. Macht gerne weiter damit. Hört's gerne weiter. Für die, die es halt nicht wissen, klar, wie gesagt, uns gibt es auch überall woanders. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.
Yes, bis dann.
Tschüss.